10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nein, ich bin zu langsam.
Überschwemmung
ist frohes neues
Jahr. Ja, das ist das, was immer passiert, wenn man eine Sektflasche aufmacht. So.
Soll ich die Gläser neigen?
Ja, du kannst einfach mal eingießen, während ich kurz ein Tuch hole, um das aufzuwischen. Oder Evi geht gerade und holt ein Tuch, weil unsere Silvesterbegrüßung, die so gut geplant war, mit unserem Countdown und dem fast zeitgleichen Öffnen der Flasche zwar funktioniert hat, aber dann kam, wie so oft, der Sekt aus der Flasche raus, obwohl noch kein Glas bereit stand.
Das ist sicher ein gutes Zeichen. Das bringt doch sicher Glück, oder?
Wenn man will, bringt alles Glück. So, aber während Ruth den Sekt einschenkt und Evi sich wieder zurück an ihren Platz begibt, haben wir dann alle gleich ein Glas in der Hand und dann können wir auch anstoßen auf unsere erste Silvesterfolge, die wir, glaube ich, produzieren. Prost!
Prost! Prost! So. Euch auch!
Oh. Das klingt mal blöd, warte mal, muss man doch gescheit machen. Ja, das
es
hat
war okay. Ja.
Gut. So, frohes neues Jahr in.
Frohes neues!
Ungefähr, die Folge erscheint um 7 Uhr morgens. Das heißt, dann sind es noch wie viele Stunden?
17.
17, genau. 24 minus 7 ist 17. Das heißt, ihr habt noch 17 Stunden Zeit, bevor das neue Jahr beginnt. Und bis es soweit ist, machen wir noch eine Podcast-Folge. Aber wir nehmen natürlich nicht live zu Silvester auf.
Ich wollte sagen, für uns bedeutet das, dass wir schon vor Silvester an einem random Day Sekt trinken können. Und zwar am Nachmittag. Es ist noch hell draußen.
Aber gerade noch so.
Vielen Dank.
Ja, also es ist nach 4 Uhr, da kann man schon mal Sekt trinken.
Es ist five o'clock somewhere, ja.
Nach 4 Uhr, kurz vor Weihnachten, da braucht man das dann auch ab und zu.
Allerdings.
Ich glaube, es ist okay. Wir haben uns das verdient. Sage ich jetzt mal so.
Ja, wir müssen noch Weihnachten und Silvester hinter uns kriegen. Das heißt, wir haben uns das verdient. Gibt es was, was wir seit der letzten Folge besprechen müssen? Haben wir was erlebt?
Oh Gott, du stellst dann immer so schnell so Fragen, auf die ich keine schnellen Antworten habe. Bestimmt, aber fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Ja, mir auch nicht. Na gut, wenn es uns noch einfällt, wenn es was Relevantes gewesen sein sollte, erwähnen wir es im nächsten Jahr. Das heißt, wenn wir dann hier nichts mehr zu erledigen und zu besprechen haben, dann können wir jetzt einfach weiter Sekt trinken oder probieren noch ein bisschen die Folge zu Ende zu machen, die ja gerade erst angefangen hat. Ich habe gedacht, ich schaue mal kurz, was im nächsten Jahr so passiert, weil die Astronomie ist eine der wenigen Wissenschaften, die Dinge vorhersagen kann. Können ja andere nicht. Ja, die Astrologie schon gar nicht, aber die Astronomie kann's. Besonders dann, wenn es um Himmelsereignisse geht. Die habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, weil es ja langweilig.
Ich habe was.
Ja?
Ich habe was. Ich habe nämlich genau das Gleiche gemacht wie du.
Ja.
Aber ich bin ja Planetariumsbetreiberin, das heißt, ich kenne mich aus mit Himmelsereignissen.
Na, ein Himmelsereignis hätte ich auch erwähnt noch, aber vielleicht ist das selber. Sag mal du.
Okay. Es gibt ein sehr schönes Himmelsereignis an einem sehr schönen Datum.
Okay, dann haben wir dasselbe.
Mondfinsternis am Pi-Tag, dem 14. März. Allerdings ist dieses wunderschöne Ereignis leider für uns nicht zu beobachten, es sei denn, wir begeben uns schnell mal auf die andere Hälfte der Erde, dann vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob ihr das vorhabt, im März
nicht vor.
In Amerika zu sein. Nein, ich auch nicht.
Halle Mondfinsternis am 14. März, der nicht nur Pi-Tag ist, sondern auch Albert Einsteins Geburtstag und Stephen Hawkings Todestag.
Das muss was bedeuten, oder?
Das ist Zufall.
Ja. Leider erst um 6 in der Früh geht's los, glaube ich, mit der totalen Phase und da ist der Mond schon unter dem Horizont. Also für uns jetzt in Mitteleuropa wird das nichts. Ich glaube, wenn man jetzt ganz so im Westen, Westeuropa ist, geht sich's vielleicht gerade aus, aber besser noch in halt Amerika, Südamerika. Also wenn ihr in Südamerika oder Nordamerika oder irgendwo auf der Erdhälfte uns zuhört, dann schaut euch das an am 14. März.
Ich glaube, da haben wir sogar Hörer.
Ja, das kann gut sein, dass wir welche haben. Gut, wer die Mondfinsternis nicht sehen kann, kann auch nicht sehen, das, was ich gerade jetzt rausgesucht habe, nämlich aus Raumfahrtinformationen des nächsten Jahres.
König der schlechtesten Überleitungen bist du, wirklich wahr.
Ja, ja, was soll ich machen? Am 20. April, da hat auch wer Geburtstag, aber den ignorieren wir, am 20. April.
Mein Bruder.
Den ignorieren wir nicht, aber von den vielen anderen Menschen, die an dem Tag Geburtstag haben, gibt es einen, den wir ignorieren. Ja. Und am 20. April 2025 wird die Raumsonde Lucy ihren Flyby am Asteroid Donald Johansson haben. Lucy war sicherlich auch schon mal Teil hier im Podcast. Lucy ist die Raumsonde, die zu den Jupiter-Trojanern fliegt und auf dem Weg dorthin an diversen anderen, also diversen, zwei anderen Nicht-Trojaner-Asteroiden vorbeifliegt. Einer war schon dran, Dikinesh.
Ja, ich bin schon wieder leer.
Ja, Hut muss ich werde noch Sekt nachschenken währenddessen. Sie ist schon am Asteroid Dikinesh vorbeigeflogen und fliegt jetzt am Asteroid Donald Johansson vorbei. 922 Kilometer Abstand, ist jetzt nicht wahnsinnig knapp, aber auch nicht wahnsinnig weit weg. Und
das ist schon ziemlich nah.
Ja, oder? Aber dafür, dass Donald Johansson nicht das Ziel ist dieser Mission, ist es schon okay. Aber wird trotzdem spannend werden. Wir werden wieder einen Asteroid aus der Nähe sehen. Und Donald Johansson ist übrigens der Typ, der Lucy entdeckt hat. Weil Lucy ist ja dieses Skelett vom Australopithecus, dieser Australopithecus.
Ah, jetzt haben wir gedacht, wie entdeckt man einen Satelliten, der schon gebaut?
Moment mal. Nein, also, weil Lucy ja den Ursprung des Sonnensystems, quasi die Fossilien, das muss man, wir haben schon
das
mal...
Das Missing Link.
Genau, und die Trojaner-Asteroiden sind ja Asteroiden, die uns viel über den Ursprung des Sonnensystems sagen können. Und darum ist die Raumsonde Lucy genannt worden. Und die beiden Asteroiden, die halt auf dem Weg gelegen sind, die haben vorher noch keinen Namen gehabt. Und darum hat man sagen, sie...
Das wäre jetzt ein Riesenzufall, wenn die Zurich Donald Johansson gut auf dem Weg von Lucy gelegen wäre.
Vor allem, weil der erste Asteroid, an dem es vorbeigeflogen ist, Dikinesh, das ist der, ich weiß gerade nicht, welche Sprache das ist, aber jedenfalls in der afrikanischen Sprache, wo das Lucy-Skelett gefunden worden ist, der Name für Lucy. Also das wäre dann noch größerer Zufall, ist es aber nicht, man hat die extra so benannt. Auch interessant, das wird dich freuen, Evi, am 31. Ja. August 2025, da hat mein Vater Geburtstag, schau, immer hat er Geburtstag.
Ja, das freut mich auch immer sehr.
Am 31. August 2025 wird Juice hoffentlich weiter existieren, das setzen wir mal voraus. Und wenn Juice, die Raumsonde, die zum Jupiter fliegt, über die Evi eine komplette Folge gestaltet hat, weil sie ja bei der, oder muss ich in der dritten Person über dich reden, weil du ja damals beim Start dabei warst in Darmstadt.
Die Frau.
Da wird Juice einen Swing bei Venus machen.
Mhm. Das Ding ist immer noch im inneren Sonnensystem.
Ja,
oder?
Das ist ziemlich lang. Ja.
Dieses Jahr, ich glaube irgendwann Oktober oder sowas, wir wollen irgendwann Spätsommer, Frühherbst irgendwie rum, hat Juice ja ihren ersten Swing bei Erde-Mond gemacht.
Ja.
Dann nächstes Jahr kommt eben Venus dran, 2026 kommt noch ein Swing-by bei der Erde, 2029 nochmal ein Swing-by bei der Erde, also 2029 ist das Ding immer noch, hängt immer noch bei der Erde rum und erst 2031 wird es dann durch diese ganzen Swing-bys genug Schwung haben, um am Jupiter anzukommen.
Ja. Das heißt, es ist im Endeffekt dann eh schnell von der Erde weg beim Jupiter, aber halt nur mit dem ganzen Schwung holen, vorher dauert das so lang.
Ja, wobei ja die NASA, also das Europa-Clipper ist das ja, die startet ja später und sollte früher dort sein. Die machen weniger Swing-bys. Wobei die verspäten sich ja jetzt auch. Da gibt es ja auch irgendeine Verschiebung. Also ich bin jetzt gespannt, wer jetzt als Erster dann dort sein wird.
Werden wir sehen. Und ich weiß, unsere Hörerschaft hat in der Vergangenheit oft gefragt, wie diese Swing-by-Manövers genau funktionieren. Das war vielen nicht klar. Das ist auch nicht trivial, aber das werden wir mal in einer anderen Folge ausführlich erklären.
Ich glaube, du hast irgendeinen Blödsinn gesagt und da hat sich wer aufgeregt.
Ich habe nicht einen Blödsinn gesagt, sondern ich habe es wahrscheinlich, wir haben das beide beantwortet.
Einfach, du hast es zu sehr vereinfacht.
Es ist halt nicht einfach. Also.
Nein, es ist wirklich nicht trivial, weil wie ich in Darmstadt war und da haben wir ja dann auch so eine Führung durchgemacht und da hat es wirklich ein eigenes Büro gegeben mit ziemlich vielen Leuten, die ständig diese Sachen halt irgendwie auch neu berechnen und das anschauen, dass das ja passt und so. Also man muss das offensichtlich auch die ganze Zeit dann irgendwie nochmal kontrollieren und schauen und ob das passt. Also am liebsten hätte ich mich da gleich mal reingeschummelt und hätte gesagt, zeigt mir das mal.
Wie geht das noch einmal?
Genau, ja, wie funktioniert das?
Wahrscheinlich, weil es sich halt durch irgendwelche minimalen Änderungen in der Geschwindigkeit auch, und Richtung dieses Dings die Parameter dann so ändern, dass es nicht mehr funktionieren könnte. Und das wäre natürlich blöd.
Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass es funktioniert, damit Juice an der Venus vorbeikommt und vielleicht auch währenddessen, ich weiß nicht, was die Pläne sind der ESA, ob währenddessen dann auch Messungen, Wissenschaft bei der Venus durchgeführt wird. Irgendwas wird man schon machen wahrscheinlich, aber ich wüsste jetzt gerade auswendig nicht, was da gemacht wird. Aber es wird nächstes Jahr auch was gemacht bei der Venus, vermutlich. Es wird nämlich eine Sonde geben, die sich ein Thema anschaut, das wir auch schon oft besprochen haben in der Vergangenheit. Denn es gab ja vor einigen Jahren mal diese schöne Entdeckung, die sich dann als nicht so schöne Entdeckung herausgestellt hat. Man wollte Phosphin in der Atmosphäre der Venus nachgewiesen haben. Und Phosphin ist so ein chemischer Stoff, den wir hier auf der Erde eigentlich nur kennen als Produkt von Leben, also so von Mikroorganismen. Und es gibt ja schon seit längerem die Hypothese, dass auch in der Venusatmosphäre Mikroorganismen existieren können. Da komme ich später noch dazu. Aber wie sie dann herausgestellt hat, war dieser Nachweis von Phosphin in der Venusatmosphäre nicht so deutlich, wie er sein hätte sollen, damit man es auch akzeptieren kann. Das heißt, die Lage ist weiterhin unklar. Das heißt, es bräuchte mehr Daten. Und es gibt eine Mission mit dem schönen Namen Venus Life Finder.
Aha.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. Das ist die erste private Weltraummission zu einem anderen Planeten.
Cool.
Und zwar…
Sind das die Franzosen?
Nein, also keine Ahnung, ob da ein Franzose mit dabei ist. Das ist von einer Firma namens Rocket Lab. Hat mir nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob sie einer von euch etwas sagt.
Ja, aber ist das nicht die französische Firma?
Nein, Rocket Lab ist eine Firma aus Neuseeland.
Ah, okay.
Sachen gibt's. Das klingt irgendwie wie ein Podcast, oder? Rocket Lab.
Stimmt, ja. Sollten wir mal einladen.
Nein, also der Gründer ist ein gewisser Peter Beck, der überraschenderweise kein komischer Milliardär ist, sondern tatsächlich, der hat sowas studiert. Zuerst war er irgendwie ein Werkzeugmacher-Lehrling bei irgendeiner Firma. Und dann hat er rumgebastelt, hat ein Raketenfahrrad gemacht, einen Raketenscooter, ein Jetpack, was hat er hier so rumgebaut und immer da gedacht, so, jetzt möchte er das gescheit machen und ist Ingenieur geworden und hat da seine eigene Firma gegründet.
Sind das die auch mal, die bei diesem Google X Prize
mitgemacht
haben? Das
kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. So genau habe ich das nicht recherchiert. Okay. Auf jeden Fall hat er so eine Rakete gemacht. Electron heißt die. Die Rakete, die Rocket Lab baut, und die haben schon einiges Zeug, also vor allem kleineres Zeug ins Weltall gebracht, also das funktioniert recht gut. Sie haben auch noch andere Raketen, die heißen dann, glaube ich, Neutron und Photon.
Haben sie sich ausgetobt.
Ja.
Im Teilchenzoo.
Also ist also eine kleine Weltraumfirma, die mir also nicht so ganz bekannt war, aber die arbeiten mit dem MIT zusammen und machen diese Mission zur Venus. Und gestartet werden soll im Januar 2025, also das könnte jetzt gleich passieren, oder vielleicht ist es schon gestern passiert, weil der letzte Stand, den ich gefunden habe zu dieser Mission, ist, der Start wird Januar 2025 erfolgen, auf jeden Fall aber not earlier than 30. Dezember 2024.
Das Launch Window irgendwie.
Also theoretisch, ich glaube es zwar nicht, aber theoretisch hätte die Sonde gestern schon starten können. Ist eine ziemlich coole Mission. Also es ist der erste Schritt einer längeren Liste von Missionen, die das MIT sich daraus gedacht hat, so Morningstar-Programm oder sowas heißt es. Die Sonde ist 20 Kilogramm schwer, wird dann in der Atmosphäre abgesetzt, um dort Messungen zu machen. Schätzt mal, wie lang die Lebensdauer der Sonde ist. Also wie lang wird die in der Venusatmosphäre messen?
Naja, wenn sie also nicht abgebremst wird, dann wird es wahrscheinlich nur ein paar Minuten sein, weil dann der atmosphärische Druck und die Hitze zu groß ist.
Ja.
5 Minuten ist die Mission Lifetime.
Ja. Da schickst du einen Rucksack zur Venus und dann lebt das Ding 5 Minuten lang, um Messungen zu machen. Und dann verglüht es quasi. Ne? Ja.
Na, das ist bei diesen ganzen Venus-Missionen. Das haben die Russen haben halt auch so viele Sonden schon quasi draufgeschmissen und haben gewusst, dass das nur ein paar Minuten halten wird. Und
Aber die eine, die gelandet ist, die hat dann schon zumindest irgendwie eine Woche
überlebt,
oder?
Nein, nein,
oder ein paar Tage.
Nein, das waren auch nur Stunden.
Waren auch nur Stunden. Ja. Okay.
Da ist es sehr ungemütlich
dort. Das ist sehr, sehr ungemütlich. Mhm. Ja.
Womit wir jetzt eigentlich sofort beim richtigen Thema sind. Mhm. Ja, es geht nämlich jetzt um Leben auf der Venus und die Menschen, die sich das erste Mal Gedanken über Leben auf der Venus gemacht haben. Also ja gut, Science Fiction hat sich schon länger Gedanken auf der Venus Gedanken auf der Venus hat sich die Science Fiction nicht gemacht, aber Gedanken über Leben auf der Venus. Aber die ersten wissenschaftlichen Gedanken, die ersten, sagen wir mal, korrekten wissenschaftlichen Gedanken konnte man sich machen, als am 12. Februar 1961 die sowjetische Sonde Venera 1 gestartet wurde. So 1961. Die sollte da hart landen, wie es so schön heißt. Das heißt halt irgendwie aufprallen, das war der erste Versuch, also 61, da waren wir noch ganz früh dran.
Das heißt, ich habe vorhin gespoilert mit den,
den Russen. Ist auch eine Art Landung.
Nee. Ja, aber das waren ja die allerersten Missionen, auch die ersten quasi Versuche auf dem Mond zu landen, das waren alles so Crash-Landings. Also.
Ja. Nein, aber wenn man sich vorstellt, wenn man sich die Venus anschaut, gerade ja wunderschön am Abendhimmel zu sehen, als super heller Punkt, ist sie eben ein Punkt, ne? Also den muss man halt auch erstmal treffen.
Ja, aber in Wahrheit ist er größer, also es geht schon.
Aber ich meine, es ist halt auch schon weit weg und auch gar nicht so leicht, weil das Ding ist ja auch sehr schnell.
Ja. Also, ja, in dem Fall hat es eh nicht funktioniert. Also ich glaube, Venera 2 war die, die das erste Mal wirklich eben dann tatsächlich...
Nicht einmal in die Venus hineingeflogen, sondern dran vorbei.
Ja, 100.000 Kilometer Abstand ist sie vorbeigeflogen, aber die war flott. Ich meine, die ist Februar 61 losgeflogen, Mai 61 ist vorbeigeflogen an der Venus.
Ja, naja, ist ja nicht so weit.
Ne? Nein, eben, ja, aber trotzdem konnten die Daten sammeln. Ja, und das waren die ersten wirklich seriösen wissenschaftlichen Daten über die Venus, was dazu geführt hat, dass ein Artikel erschienen ist mit dem Titel The Planet Venus in der Zeitschrift Science. Kann man auch noch im Internet finden. Ich verlinke es in den Shownotes. Und zwar von einem gewissen Carl Sagan.
Ah.
Und über Carl Sagan kann man immer reden. Und ich habe gedacht, wir nutzen auch nochmal unsere Jahresendfolge, um ein bisschen auch nicht nur über das zu reden, was so passieren wird im nächsten Jahr, sondern auch über Carl Sagan zu sprechen. Denn der wäre nämlich tatsächlich dieses Jahr 80 Jahre alt geworden.
So jung. Der ist so jung gestorben.
Ja, ja, er ist am 9. November 1934 geboren worden und am 20. Dezember 1996 gestorben.
Also wäre er 90, nicht 80.
Wenn er 34 geboren ist,
ja, 90.
Warte mal, 70, dann wäre er 90. Ja. Ja,
der Himmelsmechaniker hat es nicht so mit Zahlen.
Ja, okay, er wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden, okay.
Trotzdem jung gestorben. Mhm.
Ja, und in 2 Jahren haben wir seinen 50. Todestag, oder? Habe ich schon verrechnet. Nein, 40.
96, ja, 40. Was?
30.
30.
Sag mal. Ja. Das ist der Sekt.
Ja, also auf jeden Fall quasi nicht nur einfach so, sondern auch ein biografischer Anlass, um über Carl Sagan reden zu können. Aber man kann ja eigentlich immer über Carl Sagan reden, weil er wirklich ein sehr beeindruckender Mensch und Wissenschaftler war. Und wie gesagt, alles kann man eh nicht erwähnen, was er so gemacht hat. Aber bevor wir darüber reden, was er in Sachen Venus zu sagen hat, dachte man eine ganz, ganz kurze Biografie von Carl Sagan, damit auch alle wissen, worüber wir reden und warum wir das reden. Also der Sagan ist, wie gesagt, 34 geboren, in New York aufgewachsen. Seine Eltern waren keine Wissenschaftler, hat er sogar selbst gesagt, also muss man jetzt nicht bestätigt kriegen von ihm, aber ein Zitat von ihm, das ich mir aufgeschrieben lautet: Meine Eltern waren keine Wissenschaftler. Sie wussten fast nichts über Wissenschaft, aber indem sie mir gleichzeitig Skepsis und Staunen nahebrachten, lehrten sie mich die beiden unruhig nebeneinander existierenden Denkweisen, die zentral für die wissenschaftliche Methode sind. Mhm. Aber er hat, trotzdem er aus einem wissenschaftsfernen Haushalt stand, das mitbekommen, was man so braucht. Und den Rest hat er sich dann halt so selbst organisiert. Also er war immer schon wissbegierig, auch in der Schule schon, und hat halt geschaut, dass er das Wissen herkriegt, das er haben will. Zum Beispiel, Internet gab es damals nicht, also ist er in die Bibliothek gegangen. Und auch da gibt es ein wirklich schönes Zitat von ihm, also wie er da als Kind in der Bibliothek war. Da hat gesagt: Ich ging zur Bibliothekarin und fragte nach einem Buch über Sterne. Und die Antwort war überwältigend. Es war so, dass die Sonne ein Stern ist, aber wirklich nahe. Die Sterne waren Sonnen, aber so weit entfernt, dass sie nur kleine Lichtpunkte waren. Plötzlich eröffnete sich mir die Dimension des Universums. Es war eine Art religiöse Erfahrung. Es hatte eine Erhabenheit, eine Größe, eine Dimension, die mich nie mehr losgelassen hat. Wirklich nie.
Oh. Und der Anfang der Geschichte, den du jetzt ausgelassen hast, war ja der, dass er in die Bibliothek ging und ein Book about Stars wollte und dann ein Buch über Stars, also so wie Dancing Stars, ja. Celebrities bekommen hat und irgendwie, na, muss man mal vorstellen, irgendwie ein 7-Jähriger geht in die Bibliothek und sagt, ich hätte gerne ein Buch über die Stars und irgendwie so, here you are. Und er so, not the stars I had in mind. Das finde ich auch süß.
Ja, aber er hat anscheinend sein Interesse an den echten Stars, im allen Sinnen des Wortes, an den echten Stars angefangen. Und dann hat er halt studiert. Also zwischendurch hat er noch Schule gemacht, aber das lasse ich jetzt aus. Also er hat studiert. Er hat studiert bei Hermann Müller. Oder Müller, man schreibt den Müller. Habe ich auch nicht gewusst, dass es den gibt, aber der hat den Nobelpreis bekommen. Und zwar für die Entdeckung, dass Röntgenstrahlung Mutationen verursacht. Also hat man einen Nobelpreis gekriegt anscheinend dafür. Er hat seine Bachelorarbeit über die Entstehung des Lebens geschrieben.
Also das heißt, er war eigentlich Biologe.
Nein, ich bin noch nicht fertig, er war viel. Okay. Aber er hat seine Bachelorarbeit über die Entstehung des Lebens geschrieben, und zwar mit oder bei, das habe ich jetzt in die Stelle nicht ganz rausgefunden, Harold Urey. Das ist der Typ vom Urey-Miller-Experiment mit der Ursuppe. Also wo besser kann man über die Entstehung des Lebens studieren. Dann hat er eben nach dem Bachelor in Biologie einen Bachelor in Physik auch noch gemacht.
Aha.
Hat dann einen Master in Physik gemacht und Doktor natürlich in Astronomie. Da hat er mit Gerard Kuiper gearbeitet, der Typ mit dem Kuipergürtel, und mit George Gamow, das ist der vom Urknall und so.
Gamma, ja. Also das ist quasi so Who is Who, oder? Bei dem er studiert hat. Er hat sich auch an die richtige Wissenschaft angenähert im Laufe seiner Karriere. Mit der Biologie angefangen und über die Physik, okay, zur Astronomie.
Genau. Dann hat er seine Doktorarbeit geschrieben, die hieß Physical Studies of the Planets.
Mhm.
So allgemein wie oft Doktorarbeit-Titel sind, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen will. Mhm. Er hat Geheimforschung gemacht, auch. Er hat teilweise auch für die geheime Forschung fürs Militär gemacht. Mhm. Unter anderem, was passieren würde, also wenn man Atombomben auf dem Mond explodieren lässt. Also das war eines der Projekte, die er mit erforscht hat.
Na bumm.
Aber haben sie nicht gemacht.
Okay, naja, das ist klar, aber seine Empfehlung war?
Eine Konklusion?
Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also ich glaube,
don't fucking do it, you
naja, moron. Weiß ich nicht, vielleicht hat er auch gesagt, okay, das wäre cool, das zu tun, weil man irgendwie was rausfindet, das ist ja geheim. Also keine Ahnung, vielleicht ist es auch öffentlich, mittlerweile, wirklich ist es öffentlich, sonst wüsste man es nicht, aber habe ich mir nicht angeschaut. Er hat dann in Harvard gearbeitet und dort wollte aber dann irgendwann mal so eine Dauerstelle, also eine Tenure, wie es im Englischen heißt, das ist einfach eine dauerhafte Professur, hat er nicht bekommen. Unter anderem, weil der Herbert Urey dagegen war.
Weil er zu viel Wissenschaftskommunikation schon gemacht hat, oder?
Kommen wir später dazu. Nein, vor allem, weil er so viele unterschiedliche Interessen gehabt hat, weil er so viele Sachen interessiert haben. Das ist ja tatsächlich etwas, was in der Wissenschaft früher, also wirklich ganz früher, ein paar hundert Jahren noch normal war, aber heutzutage, da ist schon fast zu viel, wenn du dich in einer Wissenschaft mit zu vielen Dingen beschäftigst. Also ich habe mich mit Asteroiden und Planeten beschäftigt und das war fast schon zu viel. Ich habe mich auf Asteroiden oder Planeten beschränken sollen. Und dass man sagt, okay, ich mache halt irgendwie, schau mal an, wie Planeten funktionieren und wie Galaxien funktionieren und wie Sterne funktionieren, kann man machen, aber es tut der Karriere nicht gut. Weil
ja, vor allem noch viel mehr, nicht nur ein Thema, sondern man sollte sich idealerweise auch noch auf eine Methode spezialisieren, oder? Du hast quasi ein Thema und du weißt genau, wie man ein bestimmtes Ding herausfindet, berechnet, whatever. Ne? Und so kannst du dann quasi deine Nische graben.
Ja, genau.
Und dann bekommst du sicher einen Job, weil man dich braucht, weil du der bist, der genau das kann. So irgendwie.
Okay, jetzt muss ich aber als quasi diejenige, die keine akademische Laufbahn, ja, also noch nicht gestartet hat, ja,
bin noch, noch, noch?
Ja, wenn ich mir noch am Gas geben. Ja, also wer gibt das vor oder was ist das dann? Also wie wird das bestimmt? Oder wenn du sagst, das wird nicht gewollt, dass du zu interessiert oder zu vielseitig dich da beschäftigst?
Das ist Selektion, also natürliche akademische Selektion. Also wenn du dir ein Arbeitsgebiet aussuchst, ja, wenn ich habe es an mir gemerkt. Ja. Also ich habe angefangen mit meiner Diplomarbeit. Da ging es um Chaostheorie, mathematische Methoden der Chaostheorie mit astronomischen Anwendungen. Dann, während ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, da habe ich mit Asteroiden gearbeitet. Aber meine Arbeitsgruppe ist währenddessen umgeschwenkt auf Exoplaneten. Das heißt, ich habe immer ein bisschen mit Exoplaneten mitgearbeitet, Planetensysteme. Und bin dann ganz später, haben wir noch ein bisschen so angefangen, so Planetenentstehung, Trojaner und sowas zu machen. Also ich habe zwar immer Himmelsmechanik gemacht, aber eigentlich waren es viel zu viele Interessen. Weil, wenn du dich dann auf eine Stelle bewirbst, ja, dann ist ausgeschrieben, wir haben hier eine Stelle für dieses oder Projektgeld für dieses, Dynamik von Exoplaneten. Und dann bewerbe ich mich und dann bewerben sich 100 andere. Und die 100 anderen haben angefangen, ihre Diplomarbeit über Exoplaneten zu machen, ihre Doktorarbeit über Exoplaneten zu machen, ihre Postdoc-Arbeit über Exoplaneten zu machen. Die haben nur das gemacht und haben 30 Papers und ich habe halt irgendwie 5 Papers über Exoplaneten und 5 über Asteroiden und 5 über mathematische Methoden. Und auch wenn ich mich genauso gut auskenne.
So viele Papers hast du doch nie.
Ja, 15 habe ich schon zusammengebracht, ja. Aber selbst wenn ich mich genauso gut auskennen sollte, was dann meistens der Fall ist, ich habe halt einfach nicht die formale Qualifikation, um so eine Stelle dann zu kriegen. Mhm. Und wenn du dann sowas machst wie das Segeln, der dann nicht nur irgendwie innerhalb einer Subdisziplin der Astronomie zu viele Themen hat, sondern sogar unterschiedliche Naturwissenschaften noch interessiert, dann ja, kann das durchaus sein, dass er da auf Widerstand gestoßen ist.
Mhm. Also es ist nicht aktiver Widerstand, ne? So wie man sich das vorstellt, wie du gemeint hast. Wer selektiert das?
Genau, deswegen meine ich
niemand,
ja, genau,
aktiv, sagt dir quasi niemand, das macht das nicht oder so. Na, das, wenn man einen guten Mentor, eine gute Mentorin hat, dann sagen die einem das vielleicht, wenn man jung ist, so als Empfehlung. Ne? Und wenn man jung ist, denkt man sich, so ein Blödsinn. Mich interessiert halt das und ich mache das trotzdem oder so irgendwie. Ja? Aber es ist mehr so, dass es dir halt dann im Laufe deiner Karriere wahrscheinlich eher zum Nachteil gereicht, wenn du dich nicht auf ein Ding spezialisiert hast.
Okay, das heißt, je spezieller ich bin, desto bessere Karrierechancen habe ich. Dann kann man das dann so sagen?
das, es ist halt ein bisschen ein Gamble, ne? Weil dann musst du halt auch genau eine Stelle in dem Bereich haben und finden und die muss dann auch ausgeschrieben sein.
Genau. Ja, eben.
Also, ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es gibt natürlich schon auch Leute, die nicht so drauf sind. Gibt's wenige, aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich finde das cool, du hast verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Erfahrungen. Wenn Leute quasi die Voraussicht haben, das als positiv zu sehen, was es ja eigentlich ist, ja, weil man stellt sich auf ein neues Thema ein, man erarbeitet sich ein neues Forschungsthema, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man selbstständig arbeiten kann und das auch will und so weiter und so fort, ja. Also es ist eigentlich was Positives, kommt drauf an, ne? Also es kommt ein bisschen drauf an, was man will und was man auch bereit ist, da dafür zu opfern oder einzugehen, ne?
Ja, und einer, der genau so drauf war und der das anerkannt hat, dass man durchaus profitieren kann davon, wenn man mehr weiß und aus mehreren Gebieten mehr weiß, war Thomas Gold. Was ich sagt euch der Name was?
Nein.
Thomas Gold kommt quasi aus Österreich. Also er war so österreichischer, er war Amerikaner.
Das heißt, er heißt Thomas Gold.
Ja, ich würde auch gerne sagen. So.
Er war Amerikaner österreichischer Herkunft und er war einer, der mit Fred Hoyle zusammengearbeitet hat in Großbritannien und mit einem dritten, ich glaube Bondi war das noch, Bondi, Gold und Hoyle, die haben das Steady-State-Modell entwickelt, der Kosmologie, also dieses Modell, nachdem es das Universum keinen Anfang hat, keinen Urknall und kein Ende, sondern sich ständig quasi selbst erneuert und quasi ewig existiert in ständiger Erneuerung, wenn man so will. Erkläre jetzt nicht im Detail, ich verlinke gern mehr dazu, wo man sich anschauen kann, wie das funktioniert, aber dieser Thomas Gold hat dann eben mittlerweile in Cornell in den USA gearbeitet und hat dort eine Stelle gehabt und auch eine Stelle, wo er dann Leute einladen und einstellen konnte und er hat schon einen eingestellt, nämlich Frank Drake, den kennen jetzt wieder alle, das ist der mit der Drake-Formel, mit den Aliens und der Carl Sagan meint, der kommt doch auch her, da ist gerade gute Stimmung bei uns hier, wir machen da coole Sachen.
All die Wahnsinnigen, noch so in Cornell.
Genau, und hat Sagan eingeladen, nach Cornell zu bekommen und dann ist Sagan dort hingegangen und hat dort dann tatsächlich nach ein paar Jahren Assistenzprofessur auch wirklich eine dauerhafte Stelle bekommen.
Okay. Wann sind wir da so, 60er Jahre mäßig? Nur, dass
ja, ungefähr, die ungefähr so und all das, was Sagan gemacht hat, wissenschaftlich, das wird wirklich zu weit führen, da müssen wir wirklich eine oder mehrere Folgen machen, aber wenn, war einer der Pioniere bei der Planetenwissenschaft, also all das, was dann in den 60ern, 70ern mit der NASA passiert ist, wo Sagan auch massiv mitgearbeitet hat, ständig bei allen Projekten, Missionen Mars, Venus, die Voyager-Missionen, also all die ganzen Planetenmissionen, war überall Sagan mit dabei. Ich habe gerade gesagt, er hat was über die Venus gemacht, das erkläre ich nachher noch ausführlich, aber er hat natürlich auch Mars, Jupiter. Beim Mars hat er durch die Erforschung dieser ganzen Staubstürme auf dem Mars und so weiter, ist er dann auf die Idee gekommen des nuklearen Winters. Also diese Geschichte, dass wir auch heute wissen, okay, es ist nicht so super, Atombomben großflächig zu zünden, weil dann kann so viel Staub in die Atmosphäre kommen, dass es dann wirklich so eiskalt wird auf dem Planeten, so lange, dass alles ausstirbt. Ja, also das ist auch von ihm, diese nukleare Wintergeschichte. Er war einer derjenigen, die sich als erstes intensiv mit dem Titan beschäftigt haben und die absurden Dinge, die auf diesem Saturnmond abgehen mit diesem ganzen Methanzyklus, flüssiges Methan, Methanseen, Wolken und so weiter, dass da irgendwelche ganzen komischen Molekülen sind, dass da die Moleküle und die ganzen Chemikalien rumschwimmen könnten, wo das Leben entstanden ist auf der Erde. Also all das hat er gemacht und im Zuge all dieser Forschung auch die Astrobiologie quasi mitentwickelt. Er hat angefangen mit der Bachelorarbeit über die Entstehung des Lebens. Also da war er auch interessiert. Also er hat diese ganze astrobiologische Forschung mitbegründet und am meisten kennt man ihn wahrscheinlich von den Plaketten auf den Pioneer-Sonden und den Voyager-Sonden, die Schallplatte, wo er dann sein Interesse an außerirdischen intelligenten Leben ausgelebt hat. Da war ja auch sehr interessant. Er hat auch viel UFO gemacht und so Paleo-Astronautik hat auch tatsächlich also wissenschaftlich publiziert dazu. Also auch alles wieder eigene Folgen wert, das ganze Zeug. Aber ja, also da hat er dann probiert, sich zu überlegen, wie würde man denn mit außerirdischen Lebewesen kommunizieren. Was könnte man denn sagen? Wie müsste man das machen? Also diese ganzen Pioneer-Plaketten und Voyager-Schallplatten waren jetzt nie wirklich gedacht oder sind nicht gemacht worden mit dem Ziel und der Idee, dass das wirklich mal Aliens lesen, sondern eher mit der Idee, wir überlegen uns jetzt mal in Ernst, wie man es machen müsste. Und dann kommen wir wahrscheinlich auf sehr viel drauf, wo es schwierig ist. Mhm. Und das war ja bei der Voyager-Sonde genauso. Also was man, allein die Auswahl, was man da drauf gibt für Bilder, für Geräusche, um ein realistisches Bild der Menschheit zu vermitteln oder will man überhaupt ein realistisches Bild der Menschheit übermitteln und so weiter. All das war da gemacht. Und natürlich seine Wissenschaftskommunikation, über die wir später aber auch noch ein bisschen reden werden, also seine Kosmos-Serie, seine Bücher. Aber ich habe gesagt, wir schauen uns kurz an, was er zur Venus gesagt hat, weil das ist erstaunlich aktuell. zum Teil, was er über die Venus damals schon in den Anfang der 60er gesagt hat. Also in diesem Paper, das wirklich schön zu lesen ist, fasst er am Anfang mal den Stand des Wissens zusammen und so ungefähr 1918 gibt es auch noch wissenschaftliche Arbeiten, wo die gedacht haben, auf der Venus ist alles im Wesentlichen nass, feucht, sumpfig. Weil man hat damals schon gesehen von der Erde aus mit Teleskopen, die Venus ist voll mit Wolken. Also die ganze Venus ist mit Wolken bedeckt. Und die einzigen Wolken, die man sich so als sinnvollerweise vorstellen hat können, sind Wolken aus Wasser. Also hat man gedacht, okay, Wasser. Ist da, die Venus ist auch nicht so nah an der Sonne, dass da jetzt kein Wasser existieren könnte. Die ist ja nur ein bisschen näher dran. Also rein prinzipiell müsste es ein bisschen wärmer sein, aber jetzt nicht so extrem heiß, wie wir wissen, dass sie ist. Und der Typ, der das geschrieben hat damals mit den sumpfigen und Wasserwolken, war übrigens der Svante Arrhenius, der es eigentlich besser wissen hätte können, weil das war ja auch der Typ, der den menschengemachten Treibhauseffekt dann im Wesentlichen entdeckt hat.
Naja, vielleicht deshalb, weil er sich das ja mit der Venus beschäftigt hat. Ja. Aber das heißt, wenn die Venus keine CO2-Atmosphäre hätte, dann wäre sie gerade noch kühl genug, dass flüssiges Wasser existieren
könnte. Ja, also ich glaube, die Gleichgewichtstemperatur, also so nennt man das, die Temperatur, die ein Planet halt hat, aufgrund seines Abstands zur Sonne, liegt bei der Venus bei 50 Grad, glaube ich, oder sowas.
Ach, so niedrig, ja. Wirklich? Okay. Biosauna quasi.
Ja. Also bei uns liegt sie auf der Erde bei minus 10 Grad, minus 15 Grad. Und halt der natürliche Treibhauseffekt macht es halt halbwegs warm bei uns und bei der Venus hat halt dann an außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt, eben weil sie näher dran war. Das Wasser, was die Venus von Anfang an gehabt hat, ist halt dann sofort durch die hohen Temperaturen ziemlich schnell in die Atmosphäre gekommen. Wasserdampf ist ein sehr starkes Treibhausgas. Dadurch ist die Venus extrem heiß geworden. Das CO2 ist dann auch irgendwie da reingekommen. Was Gestein, glaube ich, oder so genau weiß ich es auch nicht. Oder Vulkanausbrüche, die es auch auf der Venus gibt. Also Venus hat dann irgendwie...
Und Methan natürlich auch jede Menge.
Also Venus hat einen absurden hohen Treibhauseffekt mit irgendwie, weiß nicht, 500 Grad oder sowas, 450 Grad auf der Oberfläche. Aber wusste man damals eben noch nicht. Ja. Das war der Stand der Dinge. Und wirklich gewusst hat man es erst ab den 60er Jahren, als diese Sonne vorbeigeflogen ist. Und Sagan war eben einer der Ersten, der das irgendwie erkannt hat und untersucht und publiziert hat, dass eben die Venus tatsächlich sehr heiß ist, ja, und zu heiß fürs Leben. Und es gibt in dem Artikel von Sagan, das ist ein langer Artikel, aber es gibt ein Kapitel, der heißt Leben, und da hat er festgestellt, okay, auf der Oberfläche ist es definitiv zu heiß für Leben. Da können keine Moleküle, keine Proteine, kann nichts existieren, aber so in den Wolken, da könnte es kühl genug sein. Er hat dann gesagt, ja, da könnte es ja ausgehen, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil zu wenig Zeit war, dass sich Leben entwickeln konnte, weil es auf der Venus nie lange genug gleichzeitig Wasser am Boden und niedrige Temperaturen zur Entwicklung des Lebens gegeben hat. Hat er gesagt, also Leben könnte es geben, also es wäre lebensfreundlich, aber es gibt wahrscheinlich kein Leben. Und dann sofort, das ist wieder typisch Sagan, in diesem Science Paper, wo es zuerst um die Planetologie der Venus geht, die Oberfläche, die Atmosphäre und so weiter, dann kommt dieser Abschnitt, sagt, okay, aber wenn es da kein Leben gibt und wenn wir nachweisen können, dass da kein Leben gibt, dann können wir Venus terraformen. Hat er wirklich gesagt, da steht da wirklich, after the physical environment has been thoroughly investigated and if indeed Venus proves to be without life, there will exist the prospect of microbiological planetary engineering. Das hat man damals noch so in einer Planetologie-Paper reinschreiben können, ohne dass es irgendwie aufgeregt hat.
Ja, ich glaube, da war man sehr optimistisch. Ich finde es voll lustig, dass du es jetzt ansprichst, weil ich habe erst vor kurzem, also jetzt im Sommer, ja bei Cosmic Glatt eine eigene Folge gemacht über Venus-Terraforming, wo ja auch Carl Sagan drinnen vorkommt. Ich glaube, man hat sich es ein bisschen leichter vorgestellt. Also man wusste, glaube ich, auch nicht, dass die Bedingungen auf der Venus dann derart extrem sind.
Ja, also hat sich dann auch selbst noch verbessert. Also er hat dann ein paar Jahre später noch ein neues Paper geschrieben, wo er gemeint hat, ja, also seine Idee war, man bringt da Mikroorganismen in die Venusatmosphäre ein, die halt dann Photosynthese machen und so weiter und so im Laufe der Zeit das alles umstellen und dann kann eben Wasser kommen und so weiter und dann kann man irgendwie noch mehr Mikroorganismen, Fauna, Flora und so weiter einbringen. Aber er hat dann später veröffentlicht ein neues Paper, wo er gesagt hat, ja, auf der Venus ist doch ärger, als wir gedacht haben. Also das funktioniert so nicht.
Er hat dann auch gesagt, dass das damals ein bisschen naiv von ihm war, also hat er dann auch gesagt.
Ja, aber das ist halt, wir sind halt alle irgendwie auch Kinder unserer Zeit, ne? Muss man sich vorstellen, ne? So in den 60ern, da war das ja, oder 70er, Anfang 70er, war das ja alles noch ein bisschen wilder und diese we're going out there, conquering the universe Mentalität war noch ein bisschen mehr so Cowboy-mäßig, ne?
Wie gesagt, Carl Sagan war trotzdem einer der Ersten, die halt erkannt hat, dass die Venus tatsächlich eben diesen massiven Treibhauseffekt hat, den er wirkt. Er hat dann auch irgendwie so die ganzen Strahlungstransfer und alles, also wirklich Modelle, Algorithmen entwickelt, die tatsächlich auch eben verwendet worden sind, um das Erdklima zu untersuchen später und die immer noch eine Rolle spielen, wenn wir heute das Klima untersuchen. Also jetzt, natürlich hat sich viel getan, aber auch da war er ein Pionier. Also er war ein Pionier in der Planetenwissenschaft und die Erde ist auch ein Planet. Also das heißt, da haben wir auch jede Menge von ihm gelernt. Also Carl Sagan war einer, der nicht nur bekannt war als einer, der Wissenschaft erklären kann. Und wir reden später noch ein bisschen über das, was er so erklärt hat. Aber er war auch ein absolut hervorragender, bedeutender Wissenschaftler, der viele Dinge, die wir heute so als Standard nicht weiter erwähnenswertes Wissen wahrnehmen, die hat er herausgefunden.
Es ist schon auch erstaunlich, dass er irgendwie einer der wenigen ist, die eine Karriere in beiden, in sowohl der Forschung als auch der Popularisierung der Wissenschaft gemacht haben, eine große Karriere. Und er ist eigentlich fast berühmter für seine Öffentlichkeitswirksamkeit als für seine Wissenschaft.
Ja, und das liegt am sogenannten Sagan-Effekt. Den gibt es, den Begriff. Der gibt also das, die offizielle Definition oder eine offizielle Definition, die ich gefunden habe, die beschreibt das als wahrgenommene negative Voreingenommenheit oder Skepsis gegenüber WissenschaftlerInnen, die sich aktiv in der Wissenschaftskommunikation engagieren oder populärwissenschaftliche Inhalte schaffen. Mhm. Der Begriff wurde nach Carl Sagan benannt, der trotz seiner bahnbrechenden wissenschaftlichen Beiträge oft von seinen KollegInnen kritisiert wurde, weil er als Promi-Wissenschaftler und wenig als ernsthafter Forscher wahrgenommen wurde.
Oh, urgemein. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Sagan-Effekt was Positives ist, aber da ist es ja eigentlich was Negatives.
Nein, ist es ja auch, weil das ist etwas, was sich mittlerweile gebessert hat, aber Sagan ist ja auch sehr, sehr lange nicht und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt nie oder irgendwann dann doch in die Nationale Akademie der Wissenschaften in den USA aufgenommen worden, eben weil da die Leute alles so dunkel gehabt haben, wenn da einer ständig da irgendwie rumerzählt in der Öffentlichkeit und Sagan war ja wirklich massiv in der Öffentlichkeit, der war ja nicht nur so, wie man es halt sieht, dass er auf der Uni einen Vortrag hält für die Öffentlichkeit, sondern
Fernsehen.
Er war im Fernsehen, er hat eine jahrzehntelange Kolumne geschrieben in einer Zeitung, ja, die man wahrscheinlich so mit Kronenzeitung oder Bildzeitung vergleichen könnte. Nicht ganz so arg wahrscheinlich, aber weil er gesagt hat, okay, da erreiche ich Leute, die ich sonst nicht erreichen würde. Und das hat dann halt vielen in der Wissenschaft nicht gefallen, dass einer wirklich sich so sehr in die Öffentlichkeit wirft und jetzt so ist ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ist ja okay, wie gesagt, wenn du dich da am Tag der offenen Tür hinstellst und irgendwie so einen Vortrag hältst für die 10 Leute, die kommen, dann kann man schon machen, ja. Aber, oder vielleicht ein gelehrtes Buch schreibst oder so. Aber sowas, wie der Sagan gemacht hat, das war damals doch ein Problem und es ändert sich langsam, aber ich habe das auch noch erlebt, dass ich blöd angeredet worden bin aus der Wissenschaft für damals nur meine Arbeit im Internetblog. Also das ganze Zeug, was ich jetzt mache, habe ich damals überhaupt nicht gemacht. Aber wie gesagt, es ändert sich. Mittlerweile, kann ich sagen, wir sind alle nicht mehr auf der Uni und wir haben alle nicht mehr vor, oder zumindest 2 von 3 haben nicht mehr vor, eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Aber ich glaube, es hat sich geändert, dass es heute nicht mehr so schlecht angesehen ist.
Nein, aber es ist auch noch nicht gut angesehen. Ja. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und es ist immer noch so ein bisschen suspekt.
Ja.
Du musst dich nicht mehr so entscheiden vielleicht wie früher, wo es quasi war, entweder du machst das eine oder das andere. Beides ist absurd. Ne? Du bist im Fernsehen, kannst nie genug erstens Zeit haben für eine ernsthafte wissenschaftliche Karriere. Und zweitens ist das ja auch, also Leute nehmen das auch ein bisschen als Bedrohung war, weil irgendwie die Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit, die Unverständlichkeit und Schwierigkeit ihrer Forschung muss gewahrt bleiben, weil stell dir vor, die normalen Menschen da draußen würden verstehen, was ich erforsche. Ich meine, da wäre meine Forschung nicht mehr wirklich so viel wert, oder? Es ist natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber das ist die emotionale Grundlage dieser Skepsis. Ne? Und das ist eine emotionale Geschichte, die Skepsis gegenüber der Wissenschaftskommunikation in der Wissenschaft.
Ja, aber gesagt, Carl Sagan war da wirklich auch da Pionier.
Also total, ja.
Und halt irgendwie auch, ja, ich behaupte auch bis heute unerreicht. Also gesagt, mir fällt spontan niemand ein, der oder die Wissenschaft mit der gleichen Intensität und ja, Eindringlichkeit und wie ist das, Gravitas quasi vermittelt, wie es Sagan vermittelt hat.
Ja, aber gleichzeitig war er halt auch einfach ein cooler Typ, glaube ich. Ne? Also er hatte diese Gravitas, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ja. Und das ist das Seltene.
Genau, also vermutlich werden in den Kommentaren jetzt Leute Vorschläge bringen für Leute, die Sagan-Nachfolger oder Nachfolgerinnen sein könnten. Und Neil Tyson zum Beispiel wird oft genannt.
Da bin der ist ja der literal Nachfolger mit dem
Legacy.
Also irgendwie, ja, okay. Brian Cox gibt es auch noch.
Habe ich auch gesagt.
Die neue Kosmos-Serie, wir reden vielleicht nachher noch kurz über die alte Kosmos-Serie, aber die neue Kosmos-Serie von Tyson in der Nachfolge von Sagans Kosmos-Serie, die ist eh gut. Neil Tyson macht auch gute Sachen. Er kann auch wirklich so gut reden wie Sagan, fast so gut reden wie Sagan reden konnte, aber ich finde, Tyson fehlt dieses Demütige, was Sagan gehabt hat.
Was mir aufgefallen ist, weil wir uns ja auch erst vor kurzem diese alten Kosmos-Folgen wieder angesehen haben, das finde ich ja, und deswegen finde ich, dass diese Legacy offen ist, ja, also auch wenn Brian Cox zwar in die Nähe kommt und das Potenzial hat, aber nicht ganz rankommt, weil ich finde, bei Sagan, wenn er das erklärt, ja, dann hast du so eben, wie du ja auch gesagt hast, ganz am Anfang, dass er ja so ein bisschen diesen religiösen Moment auch gehabt hat, dass alles so groß ist. Und ich finde, genau das vermittelt er, diese Ehrfurcht und diese Demut, die er selbst empfunden hat, gleichzeitig diese Leidenschaft und diese Größe und das etwas größer ist als wir. Und genau das ist es aber, dieser Punkt, ja, wo du dann, wenn er das erklärt, ja, total berührt bist, ja, so wow und ergriffen eigentlich. Genau, ergriffen ist das richtige Wort.
Aber ohne zu viel zu sein, weil das ist ja echt auch schwierig, also da ist man ja schnell auf der Slippery Slope, ne, wo es dann peinlich wird.
Nein, aber es ist genau diese Gratwanderung, es ist aber gleichzeitig diese Ergriffenheit, die dich total, die dann diese Faszination in dir auslöst, wo du dann halt erkennst, wow, ist das total gigantisch und groß und toll und das, finde ich, macht so aus, weil das ist das, was dich berührt. Mhm. Und das merkst du dir dann auch, das nimmt dich mit.
Und es gibt viele, die halt Wissenschaft gut vermitteln können, auch nachsägen, aber bei denen fehlt alle immer irgendwie so ein Element. Also die können halt irgendwie vielleicht gut erklären oder können irgendwie was faszinierend erklären, aber dann sind sie halt wie Tyson wieder einer so haut drauf mäßig. Ja?
Egomane.
Ja, also das, also oder andersrum. Also das, mir wird spontan wirklich niemand einfallen, der oder die Wissenschaft auf die gleiche Art vermittelt, wie es Sagan getan hat. Und vielleicht kann man das heutzutage gar nicht mehr machen in der heutigen Medienkommunikationswelt.
Ich glaube halt auch, dass Sagan halt auch seine Zeit einfach getroffen hat. Also ich weiß auch gar nicht, ob Sagan heute in der jetzigen Zeit mit diesen ganzen lauten Social Media und was wir alles haben, ob das überhaupt auch so funktionieren würde. Keine Ahnung.
Ich habe aber, damit die Hörerschaft auch einen Eindruck bekommt, was Sagan so gesagt hat, ich habe ein paar Einspieler vorbereitet und einen können wir uns anhören. Der ist aus der ersten Folge von Sagans Kosmos-Serie. Immer noch sehr empfehlenswert, aus den 1980ern. Und ich hoffe, ich erwische jetzt auf die Schnelle den richtigen Knopf. Warte mal.
The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. On this shore, we've learned most of what we know. Recently, we've waded a little way out. Maybe ankle deep, and the water seems inviting. Some part of our being knows this is where we came from. We long to return, and we can't, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
Ja, und das ist auch ein Satz, wo Sagan sagt, we are made of star stuff. Das hört man heute auf jeder populärwissenschaftlichen Veranstaltung über Astronomie. Aber er hat es formuliert das erste Mal so richtig, dass wir star stuff sind, dass wir die Verbindung im Universum haben. Und diese erste Szene von der ersten Folge der Kosmos-Serie, die ist wirklich sehr, sehr schön, wo er an dieser Küste steht.
Steht er hoffentlich knöcheltief im Wasser, oder?
Nein, er steht oben an so einer Steilküste. The Shores of the Cosmic Ocean, und da draußen gibt es ganz viel Wissen und wir haben uns bis jetzt noch nicht so wirklich reingetraut, aber das Wasser sieht einladend aus. Also
ja, und vor allem auch der letzte, also ich finde den letzten Satz ja den besten, we are the way of the universe to know itself. Wir sind die Art, wie das Universum sich selbst erkennt und sich selbst untersucht. Das ist irgendwie der Hauptsatz auch, ne? Die Einleitung für diese, ne? Was machen wir da überhaupt, wir erforschen das Universum, warum und so weiter, ne?
Ja, ich habe noch ein paar mehr Einspieler vorbereitet, die kommen dann später. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch die Geschichte vom Pale Blue Dot erzählen soll.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, mich juckt es schon in den Startlöchern, weil irgendwie natürlich ist, also ich finde, dass es auch vom Konzept her, dieser Pale Blue Dot, ja, eines der berühmtesten Bilder von der Erde, das wir haben, auf dem ja die Erde nicht wirklich als solche zu erkennen ist, sondern eben nur ein Pale Blue Dot, ein kleiner, schwacher, vor sich hin glimmernder Punkt ist.
Ein halber Pixel.
Und die Idee, wie dieses Bild zustande gekommen ist, das haben wir auch Carl Sagan zu verdanken, der die glorreiche Idee hatte, die Voyager-Sonde oder die Kamera der Voyager-Sonden nachdem sie quasi an allen Planeten vorbeigeflogen ist und nachdem sie quasi ihre Mission erledigt hat, sagen wir mal so, und dann einfach nur ja ungebremst weiter hinausgeflogen ist aus dem Sonnensystem, mehr oder weniger, hinaus. Wie wär's, wenn wir das Ding jetzt einfach nochmal umdrehen und zurückschauen nach innen? Und du denkst irgendwie so, ne, die erste Reaktion wäre, was?
Warum, ja.
Warum, was? Was will der von uns, der Wahnsinnige? Ja? Aber das ist, das war ja auch etwas, was er besonders gut konnte, dieses wirklich sprichwörtliche Thinking outside of the box. Ne? Etwas zu machen, was sonst niemand machen würde, wo niemand drauf gekommen wäre und was vielleicht davor auch noch niemand gemacht hat oder noch niemand die Idee hatte. Und dann siehst du diesen Punkt, ja, zwischen den Staubstreifen irgendwie, die man dann, die Bahnen der anderen Planeten, die man dann auch noch sieht. Und dann hast du diesen kleinen Punkt und dann natürlich auch noch sein Kommentar.
Genau, ja? Das wollte ich gerade sagen. Also das Bild an sich ist komplett lächerlich, wenn man so will. Es ist einfach so ein Bild, dass du halt, solche Bilder gibt es überall, also wird keinen Menschen einen zweiten Blick drauf werfen, wenn nicht jemand wie Carl Sagan hingeht und dir erklärt, was dieses Bild bedeuten kann. Dieses Bild hat überhaupt keinen wissenschaftlichen Wert. Es hat einen wissenschaftskommunikatorischen Wert, der kaum zu überschätzen ist.
Total.
Das hätte ich auch gerne als Einspieler vorbereitet und es gibt einen Einspieler. Also ich habe das, was Sagan dazu gesagt hat, tatsächlich hier mit dabei. Das werde ich aber dann ganz am Schluss einspielen, weil es so ein längeres Stück ist. Und die wirklich schönen Versionen, aus die es auf YouTube zuhauf gibt. Da gibt es auch eine offizielle Version und ganz viele inoffizielle Versionen, wo die Leute den Text von Sagan zu allen möglichen unterschiedlichen Musikstücken gesetzt haben und so, mit mehr oder weniger gut gemachten Animationen. Also da gibt es tolle Sachen, die kann ich natürlich alle nicht einspielen, weil ganze Musik und Copyright und so weiter. Ich werde nachher die Originalaufnahme von Sagan, die reine Stimme von ihm, sonst nichts, hinten dranhängen an dem Podcast, damit das alle sich selbst anhören können. Aber ich habe überlegt, weil ja nicht alle so gut Englisch können, ich habe eine deutsche Version, bin zwar nicht Carl Sagan, aber ich kann sie zumindest vorlesen. Ja.
Jetzt bemühe dich.
Ich bemühe mich. Also es handelt sich, wie gesagt, um ein Bild, das die Voyager sonde aus weiß Gott was für eine Entfernung gemacht hat. Die war irgendwo beim Uranus oder Neptun da hinten.
Hinterm Neptun war sie schon, ja.
Genau, und auf diesem Bild ist im Wesentlichen ja nichts zu sehen, außer einem sehr, sehr kleinen hellblauen Punkt in so einem reflektierten, staubreflektierten Lichtstrahl. Also wirklich was, wo man kein zweites Mal hinschauen würde. Und Sagan hat dazu sehr viel gesagt, habe es ein bisschen eingekürzt, damit es nicht ganz so lange wird. Was er über das Bild gesagt hat, ist Folgendes. Also das hat er gesagt bei einem Vortrag im Oktober 94 an der Cornell-Universität. Da habe ich das her. Es ist uns gelungen, dieses Bild aufzunehmen und wenn man es betrachtet, sieht man einen Punkt. Dieser Punkt ist hier. Er ist unser Zuhause. Wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt. Die Gesamtheit aller unserer Freuden und Leiden, tausende von sich selbst überzeugten Religionen, Ideologien und ökonomischen Doktrinen, jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen, jeder König und Bauer, jedes verliebte Paar, jedes hoffnungsvolle Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Lehrer der Moral, jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort. Auf einem Staubkorn in einem Sonnenstrahl. Die Erde ist eine sehr kleine Bühne in einer riesigen kosmischen Arena. Denken Sie an die Ströme des von all diesen Generälen und Kaisern vergeudeten Blutes, auf das Sie in Herrlichkeit und Triumph für einen Moment Meister eines Bruchteils dieses Punktes würden. Denken Sie an die endlosen Grausamkeiten, die von den Bewohnern einer Ecke des Punktes an kaum unterscheidbaren Bewohnern einer anderen Ecke des Punktes begangen wurden. Wie häufig Ihre Missverständnisse sind, wie eifrig Sie darin sind, einander zu töten, wie glühend Ihr Hass ist. Unser stolzes Posieren, unsere eingebildete Wichtigkeit, unser Irrtum einer privilegierten Position im Universum wird von diesem blassen blauen Punkt hellen Lichts in Frage gestellt. Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen umhüllenden kosmischen Dunkelheit. In unserer Dunkelheit, in all dieser Weite, gibt es keinen Hinweis, dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. Man sagte, dass Astronomie eine bescheiden machende und ich könnte hinzufügen, eine charakterbildende Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit der menschlichen Einbildungen als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitfühlender miteinander umzugehen und diesen blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen. Das hat er gesagt und er hat auch viel mehr gesagt. Er hat, glaube ich, ein ganzes Buch drüber geschrieben und den Originalton hört er dann am Ende der Folge. Aber ich habe es jetzt bei Weitem nicht so gut vorgelesen, wie es dieser Text von Sagan verlangen würde. Aber es ist wirklich was, wo man sehr lange drüber nachdenken kann. Und dass man das über so ein grottiges Bild machen kann, dass man die Menschen so inspirieren kann, das ist wirklich eine Leistung, die, wie gesagt, außer Carl Sagan, ich niemanden kennen würde, der sowas schafft.
Hey, wer ist jetzt nicht ergriffen, ne?
Speck of dust suspended in a sunbeam.
Ja, genau. Und ich verlinke, wie gesagt, alle Videos und so weiter in den Shownotes, damit ihr das selbst nochmal anhören könnt.
Und es ist, sie haben ja das ganze Sonnensystem aufgenommen, ne? Das Family Portrait eigentlich. Voyager hat dann sich nicht nur quasi umgedreht und die Erde fotografiert, sondern ganz viele Frames nebeneinander, um alle Planeten von außen quasi zusammen zu fotografieren.
Ja.
Schon sehr schön.
Das war meine Geschichte über die Venus-Forschung des nächsten Jahres und Carl Sagan der letzten, ja, 90 Jahre.
Ich habe mir gedacht, also ja, man kann natürlich viel jetzt noch mehr über Sagan erzählen, aber es hat ein bisschen was mit Sagan zu tun, das Ding, was ich mir ausgewählt habe fürs Worauf freue ich mich 2025 Thema. Es hat was mit Sagans Catchphrase zu tun, die du gar nicht erwähnt hast.
Ja, weil ich gedacht habe, es ist einer von euch beiden, erwähnt sie noch heute.
Genau. Die ja auch der Brian Cox sehr erfolgreich aufgenommen hat und in seinen Wonders of the Solar System, in seiner Serie quasi dann auch oft verwendet hat. Die Billions upon Billions and Billions of Billions and Billions of Things.
Tatsächlich hat auch Sagan selbst gesagt, gibt auch ein Video, also Billions and Billions hat Sagan nie gesagt. Er hat gesagt Billions upon Billions. Wie ist das?
Nämlich noch viel schöner, es sind Billions upon Billions, Billionen auf Billionen oder Milliarden, wie auch immer.
Ja, und Sagan ist halt jetzt nicht nur berühmt deswegen, weil er das Wort Billion, also Milliarde gesagt hat, das reicht jetzt noch nicht aus, aber er ist deswegen berühmt, weil er es halt so wahnsinnig beeindruckend ausgesprochen hat, auch nicht unabsichtlich, sondern das Problem ist ja, dass die Leute in den USA nicht so gescheit sind, die großen Zahlen zu benennen. Bei uns heißt es Million, Milliarde, das klingt ähnlich, aber deutlich unterschiedlich. Bei denen heißt es Million und Billion, das kann man so leicht falsch hören. Und damit du nicht sagen musst, irgendwie sowas, wie es andere immer machen, ja, das ist 5 Billion, B, hat er wirklich das B so extrem betont, dass immer alle wissen, dass es um Billions
Billions,
geht.
Billions.
Und ich habe auch da einen kurzen Ausschnitt. Wie gesagt, nicht das Billions und Billions, das hat er nie gesagt, aber ich habe wieder einen Ausschnitt aus Kosmos, wo Sagan tatsächlich das von Billions erzählt. To wonder about
our origins. Star stuff, contemplating the stars. Organized collections of 10 billion, billion, billion atoms, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness here on the planet Earth and perhaps throughout the cosmos.
Billions and billions and billions. Und daher kommt ja auch die Einheit, ein Sagan. Sagan hat seine eigene Einheit.
Die Sagan Number, genau.
Und Leute haben sich überlegt, was wäre quasi die kleinste Einheit von Billions and Billions. Naja, also mindestens mal 2, weil nur 2 sind Billions. Und Billions and Billions, 2 und 2, also 4 Billions. 4 Milliarden ist ein Sagan.
Okay, das kannte ich nicht. Ich dachte, du meinst die Sagan Number. Das ist auch so eine nicht ganz ernst gemeinte Einheit, glaube ich. Das ist die Zahl der Sterne im Universum. Es ist quasi ein Sagan Sterne im Universum.
Ah, das kenne ich wieder nicht. Okay.
Na schon, haben wir beide was gelernt.
Die Sagan Number und die Einheit ein Sagan sind anscheinend unterschiedliche Dinge. Okay, das eine sind 4 Milliarden und das andere ist die Anzahl aller Sterne im beobachtbaren Universum.
Genau.
Na, bumm.
Ja, sind viele.
Hat man da damals schon eine gute Schätzung gehabt?
Ich habe keine Ahnung.
Deswegen nennt man Sagan Number.
Man hat sie vielleicht auch später erst benannt. Ja. Ich habe nicht geschaut, wann die aufgekommen ist, aber okay. Ja, es sind halt auch Billions upon Billions.
Also, ganz bestimmt, ja. Das lässt sich auf Deutsch nicht so schön zelebrieren, oder?
Aber Milliarden.
Aber Milliarden.
Aber und aber Milliarden. Klingt auch langweilig.
Aber ich finde das für die Extragalaktik eine sehr sinnvolle Einheit, das Sagan, weil dann hast du irgendwie, du ersparst dir die ganze Zeit diese Milliarden, oder? Das ist ja immer alles, immer Milliarden und Milliarden und Abermilliarden, aber ja, die Milchstraße hat ungefähr wahrscheinlich an die 100 Sagan-Sterne.
Ah.
Also, das ist dann irgendwie eine Zahl, wo ich denke, 100, okay.
Kannst du dir das darunter vorstellen, gell?
Naja.
Das Sonnensystem hat wie viel? Also 0, irgendwas Nanosegen?
Nur wahrscheinlich. Ja, genau. Und das Ding, das ich mir angeschaut habe, ist ein Teleskop. Ein neues, brandneues NASA-Weltraumteleskop, das ziemlich sicher 2025 in den Weltraum geschossen werden wird. Man könnte da auch Sagan reinpacken. Es fängt nämlich der Name mit einem S an, aber es heißt was anderes.
Space.
Nein?
Du fällt nichts an.
Das Teleskop, von dem ich spreche, heißt Sphere-X. Oder Sphere-X. Sphere-X.
Habe ich noch nie gehört.
Es könnte Sagan fantasizing of extraterrestrial, I don't know what.
Sagan, planetary habitability, exploring research instrument.
Da kriegen wir was hin, ja. Es heißt in Wirklichkeit Spectrophotometer for the history of the universe. Also das Universe kommt nicht drin vor, weil sonst heißt es Sphere-X, würde es sonst heißen. Spectrophotometer for the history of the universe. Epoch of Reionization and ISIS Explorer.
Okay, ich glaube, du musst uns jetzt sagen, was macht das?
Ein kompletter, crazy, crazy Name. Es macht, wie der Name schon sagt, ganz viele verschiedene Dinge, aber in Wirklichkeit macht es eigentlich nur ein Ding, nämlich den ganzen Himmel spektroskopieren. Also es ist ein Spektrophotometer, ein extrem cooles Ding und das ist das nächste quasi große Teleskop, das die NASA jetzt geplant hat. Und man hat aber da irgendwie noch nicht wirklich was davon gehört, oder?
Nein, ich habe nichts davon gehört, aber ich will viel darüber wissen. Vor allem will ich wissen, wenn du sagst, es spektroskopiert den ganzen Himmel. Ja, Spektroskop heißt ja, also man nimmt das Licht und spaltet es in die Bestandteile auf und dann kriegt man den schönen Ringbogen mit den Spektralien. Wenn das den ganzen Himmel spektroskopiert, macht es ein Spektrum einfach des kompletten Himmels? Also macht es einen so einen Weitwinkel vom Himmel und macht ein Spektrum vom Himmel oder geht das der Reihe nach die Trümmer am Himmel durch und macht von jedem ein Spektrum?
Also weder noch. Irgendwo zwischen den beiden.
Okay.
Das Ding ist ein extrem cooles Instrument. Ich habe mir auch zuerst gedacht, so, what is it? Sphere-X. Okay, schon mal gehört irgendwo, aber was genau macht es? Es ist ein infrarot-spektroskopischer Survey vom ganzen Himmel. Denke ich mal, eh wieder eins von denen, so, ne? So wie Euclid oder Nancy Grace Roman, all diese Survey-Teleskope, das ist LSST, Vera Rubin-Teleskop, ja, jetzt heißt er. So, all dieses, eins von diesen, ne? Das ist das, was quasi die nächste Dekade der Astronomie definiert ist, diese infrarot-spektroskopischen Surveys, wo man schaut, dass man quasi so viel wie möglich von allem ordentlich, nämlich spektroskopisch, wo man dann genau weiß, wo es ist, beobachtet. Aber es ist jetzt nicht nur eines von vielen, also irgendwie schon, aber nicht nur, sondern es ist ein ganz ein spezielles Teleskop. Es macht nämlich wirklich Spektren von dem ganzen Himmel, von überall am Himmel. Im ersten Moment, man denkt sich, was macht das Ding? Das beobachtet den ganzen Himmel mit einem Weitwinkel, also einem weiten Feld, Gesichtsfeld quasi, ja, und macht in jedem Pixel ein Spektrum, mehr oder weniger. Du hast wirklich alle 6 Bogensekunden am Himmel ein Spektrum. Das ist sehr wenig. Es ist natürlich für also die AmateurastronomInnen unter euch, wenn jetzt sagen, was, 6 Bogensekunden, das ist ja urschlechte Auflösung. Ja, aber die Art und Weise, wie das Ding das macht, ist ganz speziell. Es ist nämlich kein Spektroskop im eigentlichen Sinne. Es ist ein Spektrophotometer. Das Ding macht sehr wohl Bilder. Ich habe jetzt erst gedacht, okay, wir kennen das nicht, man hört da nicht viel davon, weil es keine schönen Bilder macht. Es macht tatsächlich Bilder, aber es macht spektroskopische Bilder, es macht Regenbogenbilder, mehr oder weniger. Das, die Art und Weise, wie das Ding…
Das klingt sehr woke, das wird der Trump sicher canceln.
Das wird alles sofort gecancelt. Darum schaut man, dass man es so schnell wie möglich, nämlich schon im Februar 25 losschickt, damit es noch geht. Ja. Nein, das Ding hat einen Variable Linear Filter, das Ding, und es ist quasi wie ein schiefes Prisma, mehr oder weniger, das bewirkt, dass du in deinem Bild die Pixel, die auf der rechten Seite sind, linken wie immer, eine Farbe haben und die Pixel auf der anderen Seite eine andere Farbe haben. Das heißt, du hast quasi einen Farbverlauf quer über dein Bild drüber. Und das Ding beobachtet ein Stück Himmel, die Pixel auf der linken Seite sind blau und dann geht's weiter, bisschen grüner, gelb, orange, rot, die Pixel auf der anderen Seite sind rötlich. Dann schiebt's das Ding einfach ein Stückchen weiter, beobachtet das nächste Stück Himmel, schiebt's noch ein Stück weiter, schiebt's noch ein Stück weiter, sodass du im Endeffekt quasi alle Pixel auf allen möglichen Positionen beobachtet hast und dadurch ein Spektrum bekommst.
Mhm. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden.
Hast du es nicht verstanden, oder? Habe ich es jetzt schlecht erklärt? Das ist beobachtet jedes Stückchen Himmel mit 6 Bogensekunden Abstand, quasi, das ist der Pixelabstand, nochmal. Es handelt sich so vor und dann hat es im Endeffekt, wenn es das ganze Stück genug oft beobachtet hat, hat es von jedem Pixel jede Farbe aufgenommen. Okay? Es macht ein Bild und zwar so oft, bis es in jedem Pixel von dem Bild alle Farben beobachtet hat und dann im Endeffekt in jedem Pixel ein Spektrum beobachtet hat. Mit geringer Auflösung, aber trotzdem alle Farben. Und es hat 96 verschiedene Farben. Also es ist ein Spektrum, das aus 96 verschiedenen Schritten, Farbschritten besteht. Also es ist jetzt nicht super genau, aber es ist genau genug, um die Rotverschiebung, also die tatsächliche Entfernung von den Dingen da draußen zu messen.
Okay, das heißt, welcher großen Frage wird das dann nachgehen? Geht's dem nach, was ich jetzt gerade denke, oder?
Es geht, wie der abstrus zusammengesetzte Name schon suggeriert, 3 Hauptobjektive, sagt man das auf Deutsch? Nein, Objectives.
Ziele.
Hauptziele, danke, hauptwissenschaftliche Ziele. Das erste, History of the Universe. Mhm. Man kann mit den Beobachtungen, die Spherex machen wird, Rückschlüsse auf die Inflation ganz, ganz am Anfang des Universums
ziehen. Wissen wir noch gar nicht, ob es die gegeben hat.
Ja, aber Spherex wird uns sagen, ob es eine oder eine andere Art der Inflation war oder gar nicht. Es wird zwischen den verschiedenen Modellen der Inflation quasi unterscheiden können.
Aber das ist Nobelpreisforschung.
Na sicher, das ist, ich glaube, ich habe es nicht richtig rübergebracht.
Nein,
das nächste große Teleskop, das nächste große Weltraumteleskop der NASA. Das ist kein kleines Ding.
Ich habe es schon so verstanden, aber wenn das wirklich ein Instrument ist, mit dem du die Frage beantworten kannst, für deren Antwort du mit Sicherheit einen Nobelpreis kriegst, dann hätte ich mir erwartet, dass das medial mehr auftaucht.
Ist schon komisch, gell? Das Ding wird tatsächlich den ganzen Himmel beobachten im Infrarotbereich spektroskopisch. Du hast ein Spektrum von überall. Das ist schon ziemlich arg. Ich habe auch, wie ich das dann gelesen habe, mir gedacht, aber das ist richtig arg, dieses Ding. Wieso hört man da irgendwie nichts drüber? Das ist schon ein bisschen komisch. Also vielleicht ist es halt einfach, weil es halt wirklich jetzt keine schönen, scharfen Bilder macht. Es macht Bilder, Regenbogenbilder, aber die sind halt, sind jetzt nicht Bilder, die besonders beeindruckend aussehen werden, weil sie halt einfach nicht eine schöne Auflösung haben. Aber die Information, die dahinter steckt, es werden Spektren von ungefähr 450 Millionen Galaxien beobachtet. Das ist ein Faktor 10 von dem, was Euclid macht, ja, in der Anzahl der Objekte.
Es also ein Achtel Sägen, oder wenn wir das verrechnen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, und jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Sägen, ein Zehntel Sägen ungefähr, ja, ein bisschen mehr sogar, ja. Also das wird einen extremen reichen Datensatz liefern, dieses Teleskop. Und dadurch, dass es einfach so ein extremes Volumen auch hat, also nicht nur in Anzahl an Objekten, sondern auch durch die Geschichte des Universums, also es wird quasi einfach den ganzen Himmel aufnehmen, diese Millionen von Galaxien spektroskopieren und eben vom lokalen Universum hinaus bis ins frühe Universum und durch dieses riesige Volumen an Raum und Zeit, die dadurch untersucht werden kann, kannst du dann besser als mit allen anderen Survey-Teleskopen wie Euclid und so weiter zwischen den verschiedenen Inflationsmodellen unterscheiden.
Ja. Die Inflation, ich sag's mal kurz, für die das nicht ganz parat haben, das ist ja das, was eigentlich quasi der Urknall ist. Also wie das Universum ist entstanden, wie genau, wissen wir nicht. Und dann kurz unmittelbar nach der Entstehung ist das Universum wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel größer geworden. Und man kann kaum Zahlen finden, die das vernünftig beschreiben, wie schnell und wie viel größer es geworden ist. Und danach erst hat es sich dann so ausgedehnt, wie wir es halt mit unserem Urknallmodell beschreiben. Also diese Inflationsphase ist der Punkt, wo das Universum wirklich so kurz, so bumm, gemacht hat und dann war es da, mehr oder weniger. Und ja, ich habe öfter schon probiert, Zahlen zu finden, die beschreiben, wie schnell, wie stark, in welchem Zeitraum es gewachsen ist. Ja, da wird Carl Sagan wahrscheinlich irgendwie Trillion-Fold oder sowas.
Es wäre sehr interessant, was Carl Sagan da irgendwie für Worte finden würde.
Ja. Also von der
Plancklänge auf einen Fußball in 10 hoch minus 30 Sekunden.
Ja,
also,
oder irgendwie. Ja, Plancklänge auf Fußball ist auch 10 hoch 40, die Vergrößerung. Also
verrückt, ja. Aber es gibt tatsächlich auch verschiedene Modelle, eben um diese Inflation zu beschreiben. Genau unterscheiden wir jetzt 4x können zwischen dem Multi- bzw. Single-Field-Inflation-Modell, aber frage mich jetzt nicht, was das bedeutet.
Das will uns
irgendwer
erklären.
Wenn von euch jemand weiß, bitte meldet euch.
Ja. Wenn jemand einen Nobelpreis kriegt dafür, dann werden wir es erfahren.
Ja, und das Ding ist aber jetzt, dieses Teleskop beobachtet eben nicht nur die 450 Millionen Galaxien, sondern weil es ein Spektrum von überall macht, auch alles, was dazwischen liegt. Und das ist das zweite Hauptziel von diesem Teleskop. Es beobachtet das sogenannte extragalaktische Hintergrundlicht. Also jetzt nicht jetzt zu verwechseln mit dem kosmischen Microwave Background, sondern es ist wirklich Licht, das wir fast sehen können. Also infrarotes Licht, Licht, das hauptsächlich eben von Sternen kommt. Aber das eben nicht Teil einer Galaxie ist, sondern all das, was da quasi dazwischen ist, was nicht hell genug ist, um es überhaupt mit einem Teleskop zu beobachten und aufzulösen. Aber das Licht ist trotzdem da. Ja?
Also Staub, der irgendwas abstrahlt und so weiter.
Das auch, ja. Also einfach all das Material, was auch noch da ist, entweder zu weit weg oder zu diffus verteilt oder wie auch immer. Ja. Das heißt, es beobachtet quasi, es macht eine Abschätzung von wirklich allem, was da ist. Es ist schon einfach richtig, richtig cool und das ist etwas Neues, weil natürlich, worauf beschränkt man sich normalerweise in der Astronomie, das zu beobachten, was irgendwie als Lichtquelle jeglicher Wellenlänge jetzt vorhanden ist. Ja, man beobachtet ein Ding, das da irgendwie zusammengehört und als Objekt, sei es eine Galaxie oder ein Quasar oder was auch immer, da zu sehen ist, ja, oder eine Struktur. Dieses Teleskop beobachtet einfach alles, den ganzen Himmel, ne? Und dann hast du einfach alles, was dazwischen liegt und kannst dann Abschätzungen machen, wie viele Sterne sind quasi wirklich entstanden, ganz früh im Universum, was hat wirklich diese Reionisierung, dass quasi das Universum quasi wieder aufgeheizt und durchsichtig wurde, was hat das verursacht, ja? Und all diese Fragen über das frühe Universum wird Sphere-X beantworten können, ne? Ha, das ist wieder mal so ein Ding, wo man sich denkt, ah, wo soll das alles noch hinführen? Wie viele Daten brauchen wir noch? Ja, wir brauchen mehr Daten. Und der letzte Punkt, der letzte Teil des Namens, die ISIS, falls ihr noch darauf gewartet habt. Ich finde, ISIS ist auch irgendwie ein cooles englisches Wort, oder? Die Eise. Mehr als nur eins. Zusätzlich dadurch, dass das Ding halt auch alles, was dazwischen liegt, beobachtet, wie du gerade vorhin gesagt hast, jede Menge Staub und Zeug, jede Menge Sterne, die gerade dabei sind zu entstehen und gerade noch nicht oder gerade eben geboren worden sind, noch in ihren Staubkokons irgendwie drinnen hocken und das ganze Material, was um die Sterne herum ist, aus dem dann mal Planeten werden. Man wird mit dem Ding erforschen können, wie das Wasser über die Eise in den protoplanetaren Scheiben um junge Sterne sich da irgendwie verteilt und zu Planeten, zu Objekten geworden sind. Ja? Man wird das eine Art History of ISIS und History of Organics dann dementsprechend auch. Ja? Also wie das organische Material, das ja oft an diese Eisklumpen da irgendwie geknüpft ist, wie das sich in den protoplanetaren Scheiben um neu entstandene Sterne gerade erst irgendwie verteilt hat und damit auch natürlich die Entstehung des Lebens wieder, mit der sich Sagan schon beschäftigt hat, da beleuchten wird.
Ja. Sie hätten es eigentlich Origins oder irgendwie sowas nennen sollen. Es ist ja irgendwie die Origin Universe, Origin of Planets und Origin of Things.
Das hat sich keiner gefragt.
Es hat sich
offensichtlich irgendjemand dieses Sphere in den Kopf gesetzt, weil es halt einfach rundherum quasi die ganze Kugel des Himmels beobachtet, okay. Aber ich finde auch, dass es irgendwie Sphere, es klingt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, wie ein schlechter Sci-Fi-Film, oder?
Ich glaube, das Sphere war auch ein schlechter Sci-Fi-Film, soll ich da reden kann.
Bilde ich mir das nicht nur ein, ja. Aber es ist ein extrem, extrem cooles Ding und es ist so fail-safe gebaut. Ja. Es ist ein Instrument, es hat keine beweglichen Teile Also es pointet nicht, es richtet sich nicht quasi aus, sondern es wird einfach, das ganze Ding wird einfach wuff, gedreht. Und dann beobachtet er da. Und das heißt, es hat extrem wenig Anfälligkeiten für Fehler und so weiter. Was natürlich sehr gut ist. Okay, ne? seit dem James Webb Space Telescope, das sich auf abstruse, komplexe Art und Weise da entfaltet hat, wissen wir, ja, die NASA kann das auch. Aber es ist natürlich auch immer gut, wenn man jetzt da ein Teleskop hat, wo man sagt, hey, das ist extrem robust, ziemlich unwahrscheinlich doch, dass da irgendwie was schief geht. Und es wird uns extrem viele coole Dinge über das Universum fahren.
Wo wird das sein? Wird das auch am L2-Punkt sein?
Also ui, das ist oder? Eine gute Frage, die ich ja auf die Schnelle nicht beantworten kann.
Okay, ich ziehe meine Frage zurück.
Nein, wird eine
das
Umlaufbahn.
Das habe ich nicht geschaut.
Oder
ist es eine Umlaufbahn?
Hat eine Erdumlaufbahn.
Okay.
Er hat eine Erdumlaufbahn mit 700 Kilometer Höhe.
Ah. Also eher nah an uns dran. Ja,
ja, schau mal, wann hast du gesagt? Februar?
Und das soll im Februar, ich glaube Ende 27. Februar, das ist das Launch-Datum. Und das wird auch nur 2 Jahre funktionieren, ne? Weil es auch mit Infrarot, ne? Mit Kühlmitteln und so weiter
eine begrenzte Lebensdauer hat. Sein wird.
Ja. Wir machen den ganzen Himmel, es macht mehrere Pointings, also echt, ich möchte nicht in der Haut der Leute stecken, die sich das Muster der Ausrichtungen des Teleskops irgendwie ausrechnen müssen. Ne? Du musst jedes Stück Himmel in 96 verschiedenen, also 96 Mal rundherum, ne? Damit du alle Farben hast. Und dann alles irgendwie rundherum und so weiter. Es wird den ganzen Himmel in 6 Monaten fertig haben und dann macht es das 4-mal. Es macht quasi 4-mal den ganzen Himmel und dann hast du quasi diesen zusammengesetzten Data Cube. Ne? Also du hast ein Bild vom ganzen Himmel, wo in jedem Pixel ein ganzes Spektrum drin ist. 2 Jahre. Und dann ist es fertig und dann kann man die ganzen Daten auf die Kosmologen werfen und schauen, was da bei der Inflation rauskommt.
Sehr gut, dann bin ich gespannt, ob die Kosmologen sich ducken oder ob sie was Vernünftiges machen.
Ob sie den Würfel auffangen.
Coole Geschichte. Dann schauen wir, was es zu schauen gibt, weil wir reden natürlich auch wieder über Filme und eigentlich gäbe es ja einen Film, der quasi, wie man so schön sagt, prädestiniert ist, wenn man von Carl Sagan sprechen will, nämlich den Film, wo er das Buch geschrieben hat, nämlich Contact. Aber den haben wir denn schon mal gehabt?
Ja, den haben wir ganz am Anfang. Das war sogar die erste Science-Frames-Folge.
Also insofern fällt der raus. Das Buch ist übrigens, kann man auch lesen, wer noch was sucht zu lesen fürs neue Jahr. Contact kann man gerne lesen als Buch.
Allerdings gibt es das Buch auf Deutsch irgendwie nicht und auf Englisch nur im Kindle.
Man kann schon aufträumen, aber es ist noch ein bisschen bisschen anders als der Film. Nicht ganz anders, aber man kann schon lesen. Es ist nicht so kitschig wie der Film. Aber du hast dir einen anderen Film mit Sagan-Bezug ausgesucht.
Ja, richtig. Das war ja sonst viel zu einfach. Und ja, ich möchte unsere Hörer und Hörerinnen ja auch immer wieder überraschen. Ich finde, der Film, den ich da heute mitgebracht habe, der passt vom Titel her wirklich wunderbar. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon wirklich sehr lange bei mir am Tisch liegen und habe irgendwie immer schon auf eine Gelegenheit gewartet, dass ich den Film dann einmal mitnehmen kann. Irgendwie hat sich das nie ergeben, aber dafür passt es jetzt umso besser. Und das freut mich total und es wird noch jemanden, glaube ich, sehr freuen, weil nämlich diesen Film habe ich quasi zugespielt bekommen von einer Hörerin, die der Florian im Sommer in München getroffen hat. Und ich habe eh schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie hat nämlich im Florian eine DVD mitgegeben, die er dann mir überreicht hat. Das heißt, seit dem Sommer liegt diese DVD schon bei mir hier herum. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, sorry, aber dafür umso größer Danke an Silvi, die uns diesen Film hier empfohlen hat. Die DVD ist noch nicht auf dem Weg zurück zu dir, aber bald, ich verspreche es. Und jetzt verrate ich natürlich, um welchen Film es eigentlich geht. Und zwar hat der den tollen Namen, also der wird wirklich, also der Sagan, der freut sich da, glaube ich, total, wenn er das jetzt hören würde. Und zwar heißt er im Deutschen allerdings nur A Billion Stars. Im Universum ist man nicht alleine. Also im Original ist es ein kanadisch-britischer Film, ja, und der heißt eigentlich erst der Clara. Okay. Ah. Genau. Und dann hat man jetzt im Deutschen, ja, also im deutschsprachigen Raum nochmal einen englischen Titel dazu getan. Ja,
wie das so oft ist.
Ja, genau, der A Billion Stars ist. Und weil das noch nicht genug ist, hat man dann noch Im Universum ist man nicht allein dazu getan.
Und Clara ist der Name, einfach Clara.
Genau, oder? Clara, ja.
Der Titel ist schon blöd. Also jetzt nicht
Welche
Clara.
Jetzt Clara oder
ja, Clara, Stars? Clara ist ein Titel, da kann man sich nichts vorstellen, aber ja. Bei dem anderen, so A Billion Stars, das klingt so, das klingt so nach allem Möglichen, also kann irgendwie so ein positiver Film sein oder romantisch und dann kommt, im Universum bist du nicht allein. Das klingt so wie ein Horrorfilm, also da hast du nicht entscheiden können, was du jetzt machen wollen.
Ja, ja. Es gibt ja auch viele Leute, die Anzahl an Sternen und Dingen und Unendlichkeiten da draußen sehr, sehr bedrückend und bedrohlich finden. Mhm. Insofern ist das ein guter Titel für einen Horrorfilm.
Ja, also ist es ein Horrorfilm?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das ist, eigentlich ist es mehr so eine...
Also es Zombie, ist Carl Sagan steht wieder auf und rennt rum. Jubel, Bill, jetzt hat man Billions Death. Nein, okay.
Wie soll ich hier ernsthafte Science-Frames machen? Also wirklich. Nein, tatsächlich wird das betitelt, was ich nicht ganz richtig finde, als Science-Fiction-Romanze, was mir jetzt eigentlich nicht so gut gefällt. Und ich finde auch, dass der Titel tatsächlich ein bisschen am Thema vorbeigeht. Irgendwie geht es um was anderes, aber irgendwie auch nicht. Also wie gesagt, das ist eine kanadische Produktion von 2018 schon. Regie hat der Akash Sherman gehabt. Den kennt man jetzt nicht wirklich, aber ich erwähne ihn kurz, weil ich finde, er ist erwähnenswert, wenn man dann nämlich den Film kennt. Aber ich fange vielleicht einmal ganz am Anfang an, weil ich davon ausgehe, dass ihr den Film nicht gesehen habt. Und wahrscheinlich kennen den auch nicht so viele, weil es eher so ein Indie-Film ist. Deswegen ganz kurz zum Inhalt. Hauptrolle ist der Dr. Isaac Bruno, ein Astronom, Astrophysiker, und der forscht halt ganz besessen nach intelligentem Leben im Universum. Also ist er auf der Suche. Ja, hat so ein bisschen persönliches Trauma auch, dass er am Anfang nicht näher darauf eingegangen wird, was ihn da so ein bisschen noch mehr, glaube ich, in diese Fixierung da hineinwirft, dass er da unbedingt intelligentes, außerirdisches Leben finden muss, damit er quasi irgendwie wieder heil wird oder so. Er arbeitet da auf einer Uni in Toronto, glaube ich. Ja, also er verwendet dann Teleskopzeit für seine eigene Forschung, wird dabei dann ertappt. Dass er das
soll ansonsten machen mit Teleskopzeit.
Nein, die ist aber nämlich für die Uni für ein anderes Projekt reserviert gewesen.
Laut Teleskopzeit.
Genau, okay. Also er klaut da Teleskopzeit, ja, wird dabei dann natürlich erwischt, kommt ihm drauf und er fliegt dann irgendwie von der Uni. Also
Dann
also komplett irgendwie so in.
Naja, wenn du Teleskopzeit klaust, kann man schon von der Uni fliegen.
Naja, ist da, ich glaube nicht, dass das macht doch jeder.
Ach so.
Was war die eigene Forschung? Was ganz was Abstruses?
Naja, er wollte unbedingt dieses intelligente Leben. Also er suchte eigentlich so nach Exoplaneten.
So ein bisschen Avi-Löb-Forschung.
Also, ja, aber nicht ganz, genau. Ja, ja. Also mehr so Exoplanetenforschung am Anfang. Ja. Und eigentlich ist das die Zeit aber für was anderes reserviert gewesen von der Uni am Projekt. Ja. Und auf jeden Fall fliegt er dann halt raus und macht dann aber weiter. Und also er forscht dann irgendwie weiter. Und plötzlich taucht dann so eine Künstlerin auf in seinem Leben. Die heißt ihm Clara. Die jetzt wissenschaftlich eben eigentlich nicht geschult ist, ja, aber bei ihm dann trotzdem quasi als, ja, als Research Assistant anfängt, ja, quasi gegen Kosten.
So was fliegst du
raus. Um nicht zu fliegen.
Genau. Also, da, also, für, ja. Also eben, ja, vor allem unbezahlt, ja, also Kosten und Logis kriegt sie bei ihm, ja, also zieht dann da bei ihm ein und also sie bekommen dann auch Testdaten, also das gefällt mir auch für diese also gut.
Test-Teleskop.
Test-Teleskop-Daten, genau, ja. Und
Transiting Exoplanet Search da? Und noch ein S-Teleskop.
Survey.
Survey, genau.
Genau, Survey Satellite ist das. Transiting Exoplanet Survey Satellite.
Ja, genau. Okay, ja.
Test, genau.
Also ein Exoplaneten-Suchsatellit.
Genau, ja. Und also sie untersuchen dann eben die diese Daten, also schauen da eben dann nach Exoplaneten. Also er schult sie da quasi da ganz schnell ein, ja, wenn man da diese Daten auswertet. Und ja, und sie entdecken dann auch tatsächlich was ganz, was Tolles. Also da will ich dann auch gar nicht weiter spoilern. Also das am Ende ist dann wirklich sehr...
Ach so, drum fliegt er am Anfang von der Uni... Weil er natürlich nachher was Urcooles entdeckt und um das noch quasi hervorzuheben, was für ein besonderer Typ
ist. Die Liebe zu Clara?
Ja, das natürlich auch.
Ach so, okay.
Den Herznebel, beobachtet er den?
Er muss sich aber natürlich auch seiner Vergangenheit stellen. Ja, also das auch, also seine Ex-Frau taucht dann auch wieder auf, ja, also die hilft ihnen auch. Und ja, natürlich sind die Sachen, die er dann halt aber immer wieder entdeckt, dann hilfreich, wenn es darum geht, also ernst genommen wird. Aber, also wirklich sehr interessanter Film, nämlich auch, was die Science betrifft, also die Wissenschaft, die Astronomie. Also es kommt wirklich sehr viel Astronomie vor in dem Film. Der Regisseur hat auch wirklich, ja, also sich da drei Astrophysiker eigentlich, also zwei, also ein kanadischer Astrophysiker quasi geschnappt, ja, also der John Moores.
Und
der, Was?
Wir zählen auch kanadische Astrophysiker. Ja.
Ausnahmsweise.
Und, Doug Welch, die haben ihm doch wirklich geholfen und da beraten und da wirklich auch die Sachen auch durchgerechnet, ausgerechnet und haben dann auch, das fand ich ganz spannend, auch dann sogar, ohne da jetzt wirklich zu viel vorwegzunehmen, die Sachen auch wirklich ausgerechnet. Das, was sie dann entdecken, wie würde das wirklich ausschauen in diesen Lichtkurven? Also es wird auch in dem Film erklärt, eben diese Transitmethode, wie man im Exoplaneten entdeckt, wie diese Lichtkurven dann ausschauen von den Sternen, wenn dann quasi so ein Exoplanet vorbeizieht. Und die haben dann wirklich sich das nochmal in Simulationen angesehen, wie würde das wirklich ausschauen, wie würden diese Lichtkurven dann aussehen. Und haben dann auch ein Paper dazu veröffentlicht, also das finde ich dann immer ganz toll, kann man auch lesen. Also das hat den tollen Titel Simulating Transits at the L1 Point, also da, die entdecken dann immer ein Objekt am Lagrange-Punkt 1.
Ha, das habe ich auch mal gemacht. Also
Was entdeckt?
Am L1, nein, aber ich habe mal, das war das letzte Forschungsprojekt, das ich angesucht habe, okay, bevor ich die Wissenschaft verlassen habe, weil das Forschungsprojekt abgelehnt worden ist.
Oh. Ja. Wie haben die das aufgegriffen von dir?
Ich glaube nicht, nein. Nein, ich wollte Trojanerplaneten suchen. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über Trojanerplaneten, da habe ich auch über das Projekt schon genauer drüber gesprochen. Es sind Planeten in den Lagrange-Punkten L4 und L5. Von einem anderen Planeten. Also da kannst du nämlich so einen Jupiter, der fliegt um den Sternraum und in den Lagrange-Punkten L4 und 5 von diesem Exo-Jupiter könnten auch noch andere Planeten sein. Und ich wollte halt schauen, ob man die finden kann. Und habe mir dann auch überlegt, also zuerst war so eine numerische Simulation, wäre der erste Teil gewesen quasi, wo kannst du die geben, bei welchen bekannten Systemen und so weiter, wie schaut das aus? Und dann habe ich tatsächlich auch Teil drin gehabt, wo ich eben simuliere, weil man kann die mit Transit-Messungen entdecken. Und ich habe dann gedacht, okay, dann simuliere ich auch, wie das im Transit ausschauen wird, weil die Transitkurve ändert sich leicht von einem, wenn du da so einen großen Planeten mit Lagrange-Planeten hast, mit Trojaner-Planeten, dann schaut die Lichtkurve leicht anders aus und das habe ich dann auch oder hätte ich dann auch entsprechend simuliert und dann mit den Teleskopen, damals in der Sternwarte in Jena, die in der Lage wären, sowas zu messen, dann auch tatsächlich probiert zu finden. Aber haben es mir nicht genehmigt und dann habe ich aufgehört, in der Wissenschaft zu arbeiten. So, das haben sie jetzt davon.
Ach so. Na, da hätten sie dich mal fragen können, was für den Film. Ha?
Haben sie auch nicht. Niemand fragt mich.
Vielleicht hört ja jemand zu, der irgendwie Filmmaker, Filmmacher, sagt man das so, Filmemacher ist und der von Florian, der Florians gescheiterte astronomische Existenz verfilmen möchte.
Ja, die Leute fragen immer, ob das mit Flyby funktioniert. Ja, aber sonst fragen sie nichts.
Das wäre der Titel vom Film. Flyby. Flyby, Florian Freistetter, voll die...
Meine wissenschaftliche Karriere, die Flyby, ist an mir vorbeigeflogen.
Failed Flyby.
Ja. Aber die haben was in L1, das ist ja wieder ein anderes Ding, aber... Genau. Auch da wird man was vermutlich in der Lichtkurve sehen können, glaube ich, ja.
Genau, ja. Und da geht es auch darum, dass der L1-Punkt, also wenn es direkt dort ist, wäre es eigentlich, weil das ja ein instabiler Punkt ist. Das heißt, man müsste da eventuell Korrekturen vornehmen, wenn da ein Objekt ist. Ja. Genau, ja.
Soll das künstlicher sein dann?
Ja, genau.
Ah ja.
Richtig, ja. Und mehr sage ich da jetzt auch gar nicht dazu. Auf jeden Fall sehr spannend. Das hat mich wirklich so ein bisschen auch dann jetzt eben in meiner eigenen Nachbesprechung von dem Film, also sprich in der Recherche, ein bisschen beeindruckt, weil das nämlich ein sehr junger Regisseur auch ist, der diesen Film gemacht hat und der da aber wirklich auf diese wissenschaftliche Korrektheit und dass es schon auch, also sein Anspruch war, wenn jetzt wirklich jemand, der Ahnung hat von dem Thema, wenn sich das Wissenschaftler ansehen, den Film, ja, dass die dann eben nicht auf und sagen, das ist ein Blödsinn, sondern da sagen, ja, okay, nee, das passt. Und es sind auch so, die Bilder sind auch dann, also zum Teil also Hubble-Bilder, auch von der Sonne, die man eben sieht, sind auch von Solar Dynamics Observatory, von NASA. Und das finde ich wirklich gut, weil es eben ein junger Regisseur, ich glaube, der ist irgendwie so, der war Anfang, Mitte 20, wie er das gemacht hat. Und ich weiß eben, dass wir in Science Films schon einige Filme von wirklich großen Filmemachern besprochen haben, ja, wo ich mir denke, okay, da hätte es vielleicht nur so ein bisschen einen Dreh gebraucht, ja, und das wäre akkurat gewesen, ja, und die sich da aber eigentlich nichts darum geschert haben. Und deswegen finde ich diese Bemühung von diesem jungen Regisseur umso beachtenswerter, dass er da wirklich, wirklich viel Astronomie einfließen hat lassen, also eben die Daten, auf die sie zurückgreifen, das Test, das gibt es ja auch wirklich, das ist ja 2018 gestartet, ja, ist ja eben auf der Suche nach Exoplaneten entwickelt worden, also für die Entdeckung. Sie sprechen auch das James Webb an, was ja damals noch etwas ferne Zukunft war. Ja. Wir besprechen die Transitmethode, diese Lichtkurve. Also auch so wie es Exoplaneten, wie man entdeckt, und man hat jetzt eben nicht so dieses Klischee-Astronomen, die da irgendwo beim Teleskop sitzen. Und also wie man es halt oft so diese Klischees kennt von diesen Filmen, wo das so schnell abgehandelt wird. Und da habe ich halt schon das Gefühl gehabt, ja, dass das bei dem Film, auch das mit den Lagrange-Punkten, dass da wirklich ja, sich bemüht worden ist, das besser darzustellen. Also hat auch die Sylvie geschrieben in ihrem Beibrief zu dem Film. Also sie ist Mathematikerin, Informatikerin, Informatikerin und sie ärgert das irgendwie auch immer, wenn sie da so Klischees trifft. Also gerade bei Mathematikern stolpert man ja schnell mal über etwas drüber. Und da hat sie ihm gemeint, das hat ihr bei dem Film auch sehr gut gefallen, dass da halt aus ihrer Sicht eben die Astronomie ganz gut dargestellt ist. Ich meine, natürlich gibt es so ein paar Szenen oder ein paar Sachen, wo man sagt, okay, gut, da ist jetzt die Visualisierung oder so, wirklich damit man es dramatisch hat, damit man es verdeutlicht, besser sieht, ja, wo das halt natürlich so ein bisschen verkürzt ist.
Aber das ist ja auch okay, ist ja auch ein Film, ne?
Finde ich auch, was total okay ist, wirklich, und ja, aber im Grunde ist wirklich dieser große Rahmen, finde ich, ist wirklich viel Astronomie drin, also.
Ja, aber Blockbuster ist er nicht geworden, da musst du irgendwie Alien-Raumschiffe das abschießen, kannst
genau,
das was machen.
Ja. Nein, er ist auch ein sehr unaufgeregter Film, also ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass er dann so diese klassische Romanze da irgendwie wird und dass das da so puh ist irgendwie, aber das hält sich dann immer so ein bisschen eigentlich die Waage und eigentlich geht es auch um wirklich um was ganz was anderes, finde ich. Da finde ich, da kriegt er dann immer ganz gut die Kurve. Also das ist schon...
Wo kann man den Film sehen, wenn man nicht eine DVD von der Sylvie kriegt?
man kann ihn streamen. Also ich glaube, auf Amazon gibt es ihn zum Streamen und ja, also andere Plattformen jetzt nicht nach.
Okay, gut, also ihr müsst jetzt nicht alle wie Sylvie schreiben, dass ihre DVD da weiter rumschickt. Gut.
Die Arme kriegt jetzt lauter Nachrichten.
Ja, aber ein bisschen was hat es dann auch abseits vom Titel mit Carl Sagan zu tun. Also mehr als ein bisschen was, weil Sagan hat ja auch viel nach außerirdischem Leben gesucht. Und wenn er, er ist 96 gestorben, er hat die Entdeckung des ersten Exoplaneten noch mitbekommen wahrscheinlich, 1995. Wenn er noch länger gelebt hätte, was ja nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn er nicht diese, weiß ich nicht, so eine komische, fiese Krankheit hat er gehabt. Ich weiß gerade nicht was, irgendwas.
Na, irgendeine Krebsart,
was Krebs, glaube ich, oder? Vielleicht auch irgendein komischer Krebs dann wahrscheinlich. Aber ja gut, er ist tot, kann es ja nicht rückgängig machen, egal was es war.
Gemein auf jeden Fall.
Ja. Er ist gestorben an, oh Gott, das kann ich mal aussprechen. Kannst du mir noch nicht aussprechen. Ich muss schauen, ob es einen deutschen Namen gibt.
Sag einfach irgendwas.
Auf Deutsch heißt es myelodysplastisches Syndrom. Erkrankung des Knochenmarks, bei denen die Blutbildung, fies.
Das gut. Klingt nach irgendwie Leukämie oder?
Bei manchen Patienten kann es später zu einer Leukämie führen. Also, also wie auch immer, es ist was sehr, sehr Fieses und das hat er gehabt. Wenn er noch länger gelebt hätte, dann wäre er sicherlich auch voll auf die Exoplanetenforschung eingestiegen und die habitablen Planeten und all diese Geschichten. Mhm. Und was wir jetzt mit James Webb alles können, die Atmosphäre untersuchen, also das hätte er mit großer Begeisterung. Und jetzt wäre er, was haben wir gesagt, 90? Kann man auch werden, also... Kann man auch noch wissenschaftlich aktiv sein mit 90. Also das hätte ihm vermutlich großen Spaß gemacht, das noch zu erleben. Und auch das, ich habe den Film ja nicht gesehen, Clara, aber was da du angedeutet hast, wäre vielleicht auch was ich interessant gefunden habe, weil Sagan hat sich ja nicht nur mit der Wissenschaft beschäftigt, sondern auch probiert sich eben mit diesen unwissenschaftlichen Themen wissenschaftlich auseinanderzusetzen, also die ganzen UFO-Geschichten und so. Mhm. Und Sagan hat tatsächlich auch im Jahr 1963 ein Paper, auch in der wissenschaftlichen Zeitschrift geschrieben, über ja das, was wir heute Präastronautik nennen, das, was der was Erich von Däniken machen, ja.
Mhm. Und er die Höhlenmalerung, die Höhlenmalereien mit Astronautenhelmen.
Sowas, ja. Also ja. Ein Zitat aus dem Paper von Sagan. Es ist nicht auszuschließen, dass Artefakte dieser Besuche von Aliens heute noch existieren oder dass im Sonnensystem eine Art von Basis unterhalten wird, um weitere Forschung durchführen zu können. Also dass ich wirklich probiert zu denken, okay, wir können ja nicht ausschließen, dass es außerirdisches Leben gibt. Wir können ja nicht ausschließen, dass außerirdisches Leben von einem Stern zum anderen reist. Das widerspricht alles nicht der Wissenschaft. Also kann man sich überlegen, ob außerirdisches Leben irgendwann mal das Sonnensystem erreicht hat in der Vergangenheit. Und dann kann man sich überlegen, woran wir das merken könnten, wenn es denn passiert wäre. Und darüber hat der Sagan ein Paper geschrieben.
Das wird uns dann direkt zum Moonfall, oder?
Ja, so, ich glaube, da wird der Sagan sich jetzt im Grab umdrehen. Mehrmals, aber... Und auch Sagan war er war ein Träumer, aber er war kein Spinner. Und er hat tatsächlich eben da so statistische Abschätzungen gemacht und so. Ich zitiere nochmal, oder ich zitiere ihn direkt, weil ich nur gerade aus meinem eigenen Text dazu vorlesen kann. Sagan hat dann am Ende von seinem Paper über die Außerirdischen, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich da auch sowas überlegt hat, wie eben Artefakte auf dem Mond oder Artefakte in Lagrange-Punkten. Also das sind so, wo du typischerweise als Alien irgendwo was hinstellen würdest, wenn du da irgendwie eine längere Basis hast. Also da kann man sowas finden. Ich bin mir nicht sicher, ob er das auch erwähnt hat, dass wir so nachschauen könnten. Aber am Ende hat er geschrieben in seinem Aufsatz, wir werden in den kommenden Jahrzehnten Botschaften ins All schicken können, die hunderte Lichtjahre weit reichen. Und wenn so eine Botschaft von Aliens empfangen wird, dann könnte das für sie der Ausgangspunkt sein, quasi, okay, da fliegen wir jetzt hin, ja, weil da ist offensichtlich wer. Und dann wird es zwar noch ein paar hundert Jahre dauern, aber dann, und das ist jetzt ein direktes Zitat vom Sagan, hoffentlich wird es dann immer noch eine florierende irdische Zivilisation geben, die die Besucher von den fernen Sternen begrüßt. wissen kann. Ja, ihm war auch die Klimakrise bewusst, also er war jetzt durchaus sich im Klaren darüber, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Menschheit noch Jahrhunderte überdauert, aber er war immer ein Optimist.
Aber das ist doch schön.
Das ist sehr schön.
Ein schönes Schlusswort.
Nein,
eigentlich fast.
Das allerschönste Schlusswort kommt dann von Carl Sagan selbst, das ist nämlich das letzte, ja. Das, was ich einspielen will. Vor dem schönen Schlusswort könnten wir noch schnöde Werbung machen.
Machen wir jetzt Werbung seit neuestem oder was? Lassen wir uns sponsern.
Werbung für uns selbst, dass wir erzählen, wo wir noch zu sehen sein werden,
alles
was wir noch bewerben wollen, das habe ich gemeint.
Ja.
Also wer ganz fix ist, kann sich noch bemühen, am 31. Dezember, nämlich heute, nach Wien in den Stadtsaal zu kommen. Die Vorstellung der Science Busters mit mir, Martin Moder, Martin Puntigam um 16 Uhr ist möglicherweise noch nicht ausverkauft. Also die danach, die Abendvorstellung ist wohl ausverkauft, die Nachmittag könnte noch nicht ausverkauft sein, weiß ich noch nicht. Und wenn ihr das verpasst, ja, dann feiert einfach so Silvester, dann braucht ihr nicht vorbeikommen. Und wenn ihr dann am 7. Januar wieder ausgenüchtert seid, dann könnt ihr Wien ins Orpheum kommen, da gibt es auch Science Busters, genauso wie am 17. Januar in Linz und am 18. Januar in Saalfelden und alle Infos dazu in den Shownotes. So gut, was machst du außer nix über die Feiertage und danach?
Ganz viel nix.
Sehr gut, passt.
Die nächsten zwei Wochen sind tatsächlich mit sehr viel, also nix, astronomischem nix gefüllt.
Okay, das ist doch gut.
Das ist wunderbar,
dann,
ja.
Dann werden wir weitere Termine für weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres dann entsprechend in den zukünftigen Folgen bekannt geben. Nur noch der übliche Hinweis, man kann das Universum live sehen am 19. März in Bonn und am 18. März in Siegen. Und für beide Veranstaltungen kann man Tickets kaufen, genauso für die Sternengeschichten Live-Tour 2025. Auch da alle Infos in den Shownotes. Willst du noch was ankündigen, Evi, Filme, die Leute anschauen müssen über den Jahreswechsel? Es gibt doch einen Film, den du sagst, den müssen alle am 1. Januar sehen, oder?
Ja, mein Neujahrsfilm ist Die Zeitmaschine. Aber der alte von aus den 50er, 60er Jahren, das hast du mich da ganz erwischt.
Ja, also es gibt ja nur einen alten Film, Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Also
der alte, weil der spielt eben auch an Silvester und Neujahr und deswegen ist das mein Neujahrsfilm und das ist Pflichtprogramm am 1. Januar.
Ja, dann können sich die Hörerschaft ja vielleicht anschließen oder nicht. Gut, dann haben wir die Veranstaltungen vermeldet und jetzt kommt die Bedankung für die erfolgte Unterstützung, weil ihr könnt uns natürlich ja nicht nur kontaktieren, indem ihr uns E-Mail schreibt, Fragen beantworten, haben wir diesmal auslassen übrigens, weil es ist Silvester, wir haben schon alle schon Sekt getrunken, da käme der Quatsch raus, wenn wir da jetzt Fragen beantworten. Das machen wir in der nächsten Folge wieder, aber ihr könnt uns Fragen an fragen@dasuniversum.at schicken. Bitte nicht über die Flybys, das machen wir irgendwann mal.
Haben wir schon genug bekommen.
Ja, aber alle anderen schickt uns das gerne. Wenn ihr uns sonst was sagen wollt, dann tut's das bitte unter hello@dasuniversum.at. Und ansonsten, wie gesagt, ihr könnt uns bewerten und kommentieren und was man sonst noch so alles machen kann. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen mit Geld. Und wie das geht und wer das gemacht hat und wie dankbar wir sind, das wird uns die Ruth erzählen.
We're billions and billions upon billions thankful.
Ja, aber nur wenn wir billions upon billions gespendet kriegen.
Wir haben einiges wieder bekommen von euch. Also es
wie viele Sagan waren es?
Um die, ein kleinerer Prozentsatz an Sagans, aber es, wie immer, es ist halt der Dezember so um die Weihnachtszeit, das ist dann auch immer die Zeit, wo wir von euch auch bedacht werden mit finanzieller Unterstützung. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, die einfachste Möglichkeit vielleicht über PayPal uns Spenden zukommen zu lassen an spenden@dasuniversum.at. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Unter anderem ganz herzlichen Dank an Christian, danke Tino, danke Markus, Armin, Sabine, Marc, Jonas und Ralf.
Vielen, vielen Dank.
Und dann könnt ihr auch noch ein Spenden-Abo abschließen, wo ihr euch überhaupt nicht mehr darum kümmern müsst, uns Geld zukommen zu lassen, weil das dann automatisch passiert. Und dass es die Abos gibt über Steady und Patreon.
Vielen Dank. Und was auch schon passiert sein sollte, ist die Auslieferung per Post der letzten Ladung an das Universum Grußkarten. Das heißt, alle die entsprechend ausreichend viel uns unterstützt haben oder die sich explizit gemeldet haben und gesagt haben, ich will eine Karte haben, also plus entsprechende Unterstützung natürlich, die haben diese Karte hoffentlich schon bekommen. Die Post in der Weihnachtszeit kann langsam sein, aber eigentlich sollte das geklappt haben. Und tatsächlich sind jetzt auch alle Karten, die ich hatte, weg. Also ich habe keine mehr. Erst, wir müssen neue Karten drucken und ich überlege, ob wir dann fürs neue Jahr auch ein neues Design machen, weil das alte Design war ja ich habe das vielleicht nicht oft genug gesagt, also wer sich wundert, warum unsere Karten so bescheuert ausschauen, ich habe die absichtlich so designt, dass sie wie eine grauenhafte Ansichtskarte so aus den 80ern, 90ern ausschauen, so diese klassischen grindigen Urlaubsort-Ansichtskarten, also nicht schön. Vielleicht können wir mal eine designen, die echt schön ausschaut, wo man nicht immer erklären muss, dass das Absicht ist, dass es so schier ist.
Vielleicht ja, aber Ansichtskarten schauen ja immer noch so aus. Also ein Großteil der Ansichtskarten schaut immer noch so aus, mit so kleinen Boxen, wo dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten drinnen sind. Und immerhin haben wir den Hintergrund, als den kosmischen Mikrowellenhintergrund als Hintergrund.
Nur in der ursprünglichen Version, in der letzten Ladung nicht mehr, weil ich das Design beim Nachbestellen der Karten nicht mehr hinbekommen habe. Also im Grunde hat es nicht, der Upload nicht funktioniert. Die erste Ladung Karten war mit kosmischem Hintergrund und die zweite Kartenladung war mit orange Hintergrund. Mhm. Und ja, im neuen Jahr gibt es vielleicht neue Karten. Schauen wir mal. Wollte ich noch sagen, und dann sage ich auch noch, weil die Betreiber der Das Universum Mastodon Instanz das sich gewünscht haben, und Weihnachten war ja erst, da füllen wir Wünsche, die gibt's. Also es gibt eine Mastodon Instanz von Das Universum, also die betreiben nicht wir.
Muss man wissen, was das ist?
Wenn man weiß, was das ist, dann weiß man auch, was man damit zu tun hat. Und wenn man nicht weiß, was es ist,
dann ist es wurscht
nicht. Aber das ist etwas, mit dem man das soziale Netzwerk Mastodon benutzen kann. Das kann man auf ganz viele Arten benutzen, aber man kann es auch eben über das Universum-Instanz benutzen. Der Link ist in den Shownotes und wer das gerne machen möchte, macht das, weil die Leute, die das machen, wie gesagt, die machen es nicht in unserem Auftrag und wir haben da keine Verantwortung dafür, aber sie machen es, das finden wir gut.
Und die machen eh keinen Scheiß, oder?
Nein, also die können auch einen Scheiß machen, also abgesehen davon, da ist ja nichts von uns, nein, die machen keinen Scheiß, natürlich machen die keinen Scheiß, also die stecken da Arbeit und durchaus auch Geld rein, um das zu machen und es gibt einige Leute, die das nutzen und wenn es mehr sind, dann schadet es auch nichts, also das könnt ihr auch noch machen und dann sind wir jetzt schon am Ende angelangt und die Schlussworte, haben wir gesagt, überlassen wir Carl Sagan. Ganz am Schluss kommt nochmal der komplette Text von Carl Sagan, also nicht der komplette Text, aber der relevante Text, den er über den Pale Blue Dot gesagt hat in Carl Sagan Originalaufnahme. Und jetzt zum Abschluss habe ich gedacht, spiele ich noch das Zitat ein, das er gesagt hat, nachdem er, wie in dem vorhin erwähnten Zitat oder eingespielten Zitat, darüber gesprochen hat, dass wir alle made of star stuff sind und dass wir der Weg sind, wie das Universum sich selbst erforschen kann und dass wir am Ufer des kosmischen Ozeans leben und das Wasser sehr einladend aussieht. Und dann geht's nämlich mit diesem Text weiter.
We have lingered long enough on the shores of the cosmic ocean. We are ready at last to set sail for the stars.
Das sagen wir jetzt einfach nur noch gute Reise und tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann und alles Gute im neuen Jahr.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings,
Our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.